Hallo und herzlich willkommen bei einer niegelnagelneuen Ausgabe des Cinematic Smash Team Tournaments. Wir befinden uns mitten in Corona-Zeiten und ihr habt es bestimmt mitbekommen, alle großen Turniere sind abgesagt. Es gibt keine Fußball-WM mehr, es gibt kein ESC mehr und selbst das große Kegelfinale der Landfrauen in Oldenburg wird dieses Jahr ausfallen. Also worauf kann man sich noch in diesen Zeiten verlassen? Natürlich auf uns, auf das Cinematic Smash Team Tournament. Mit mir Henning Harder und
Lara Keilbart.
Wir sind jetzt im im dritten Viertelfinale, nachdem wir in den letzten zwei Viertelfinals ja schon entschieden konnten, welche beiden Teams sich im Halbfinale begegnen werden, und zwar die Brainflix und Kamakamakamakamakameleon, wird es jetzt weitergehen mit den Entscheidungen des, ja, fürs zweite Halbfinale, und da warten wieder zwei sehr, sehr interessante Teams auf uns, Lara, glaube ich.
Aber hallo, wir haben heute ein Spitzenspiel für euch vorbereitet. Ein Kampf der TitanInnen. Wenn ihr das verpasst, dann habt ihr was verpasst. Und heute treten wir uns an, das Fangirl Squad.
Hallo. Hi.
Kurze Frage, das ist die Frage, die mich schon seit Monaten beschäftigt. Der, die oder das Squad?
Wir haben uns auf das geeinigt.
Das Fangirl Squad und in der anderen Ecke, ich glaube, der Achtungserfolg im Wegler.
Wupp, wupp. Hallo.
Hallo.
Ja, auch ein sehr interessanter Name. Wir insgesamt haben wir bei den Teams hier ja sehr, sehr interessante Namen. Wir haben das letzte Mal Kamakamakamakameleon gegen L'Equipe Mayence. Diesmal ein Achtungserfolg im Wegler. Was ist das denn eigentlich genau?
Das ist der verzweifelte Versuch, so ein bisschen Lokalkolorit in den Teamnamen reinzuprügeln.
Durch das Wegler. Und was hat das mit dem Achtungserfolg auf sich?
Das ist ein Wortspiel mit unserem Podcastnamen, weil wir sind nämlich von Das Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Und wir sind quasi zwei Leute. Unser guter Kollege, der Philipp.
Grüße.
Und Achtungserfolg. Und das Wegler eben die fränkische Komponente.
Wenn ihr so kreativ beim Pitch Battle Me Dingsbums seid, wie bei eurer Namenskreation, dann bin ich ja jetzt schon gespannt, was später da auf uns zukommen wird. Aber wir fangen natürlich nicht damit an, sondern erstmal schauen wir natürlich noch auf die Wettquoten. Wir haben natürlich auch wieder über Social Media gefragt, wer wird dieses Viertelfinale denn als Favorit in bestreiten. Henning, was haben die Leute da prognostiziert?
Du, die Leute da draußen, die haben eine sehr, sehr, sehr eindeutige Prognose abgegeben. Und zwar sehen 26,3% den Achtungserfolg im Wegler vorne. Hingegen 73,7% glauben, dass das Fangirl Squad heute als Gewinnerteam vom Platz gehen wird. Ich glaube, das ist schon sehr eindeutig. Ja, liebes Fangirl Squad, wie geht ihr damit um?
Ja, bloß kein Druck, ne, Leute?
Das Fangirl Squad hat selber Fans, sehe ich da, oder wie, oder was ist das?
Eine große Verwandtschaft.
Was glaubt ihr, woran liegt das?
Eine gute Frage. vielleicht ist das einfach so, weil das lauter Filmfans sind, oder ein Film ist das ja sehr beliebt, dass die Outsider, die eigentlich, von denen noch nie jemand gehört hat, das Ding gewinnen, und deshalb ist der reine Wunsch der Vater des Gedankens.
Das kann tatsächlich sein. Ich glaube, Lara, berichtige mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, bis jetzt war in jedem Viertelfinale das neue Team, das neu antretende Team in den Umfragen vorne. Stimmt das?
Ja, wobei ich glaube, im allerersten Match war es nicht so klar wie in den letzten beiden, also wie heute und beim letzten Mal. Ich glaube, beim letzten Mal hatten wir fast eine ähnliche Quote. Und beim ersten Mal war es ein bisschen ausgeglichener. Aber Achtungserfolg im Wegler, wie geht ihr denn damit um, dass die Leute überhaupt kein Vertrauen in euch und eure Fähigkeiten haben? Setzt das eurem Ego zu? Treibt euch das an? Oder schmeißt ihr jetzt sofort das Handtuch? Wie ist das?
Also ich muss ehrlich sagen, dass das...
Also ich würde sagen, es läuft bisher alles nach Plan.
Ich wollte gerade sagen, wir sind es komplett gewöhnt, dass uns niemand auf dem Schirm hat, und wir brauchen das auch nicht. Wir wollen vor allen Dingen viel Spaß hier haben und auch mit unseren hochgeschätzten Konkurrentinnen eine gute Zeit haben, und das ist das Wichtigste.
Das ist schon mal, finde ich schon mal sehr, sehr, sehr sportlich. Kanntet ihr euch denn schon vorher? Seid ihr euch schon mal irgendwie im Internet oder in einem Podcast oder sowas begegnet?
Oder in einer dunklen Gasse schon mal irgendwie gegeneinander angetreten in irgendwelchen Matches?
Meinst du jetzt der Jürgen und ich oder das Fangirl Squad und wir?
Ich meine, die Teams. Dass ihr euch im Team schon kennt, davon gehen wir mal aus.
Das ist ja so geil, wenn wir einfach random zusammengemixt werden, ja. je nach DNA ausgewählt. Nein, also ich bin ja tatsächlich nicht so bewandert in der Podcast-Szene in Deutschland und ich kannte die Damen leider noch nicht. Jürgen, wie schaut's bei dir aus?
Zapperlot.
Das wird sich jetzt heute erst ändern, ja. Ich kann sie bisher auch nicht.
Wirken aber sehr sympathisch.
Und umgekehrt?
Ja, ebenso.
Genau, wir könnten euch auch noch nicht, wir heißen natürlich normalerweise nicht das Fangirl Squad, sondern unser Podcast heißt Gender Swap Podcast und das ist ein Rollenspiel-Podcast. Das heißt, wir machen gar nicht so viel mit Film. Haben auch die Film-Podcasts gar nicht so auf dem Schirm. Sind da auch nicht so bewandert, aber ich glaube, das ist ja nicht so.
Weil wir so viele Rollenspiel-Podcasts haben. Genau.
Aber es ist ja nicht so tragisch. Wir lernen uns jetzt kennen und fürchten.
Ich hätte uns jetzt auch nicht als Film-Podcast eingestuft.
Das muss man dazu sagen. Es ist nämlich ein sehr spannendes Pairing heute, denn ihr seid beides keine Film-Podcaster im klassischen Sinne. Aber das werden wir gleich schon so ein bisschen bei der Fragestellung, die wir heute ausgewählt haben, glaube ich, merken. Wo da so eure Steckenpferde liegen. Wir haben versucht, das ein bisschen anzupassen.
Aber bevor wir anfangen, gibt es noch eine wichtige Sache, die das Team vom Achtungserfolg im Wecklau noch gerne beitragen möchte. Denn ich hörte, da gibt es eine gewisse Hymne, die irgendwie fehlt in diesen Sphären da draußen und die heute in unserer Sendung nachgeholt werden soll.
Also ich weiß nicht, wie dieser Hype aufgestanden ist, sich aufgebaut hat, aber ich kann gerne nochmal die komplette spanische Nationalhymne an dieser Stelle singen, wenn da Interesse dran besteht.
Ich glaube, die erste Strophe reicht uns, ja.
Okay, Moment.
Soll ich einzählen für dich, Dominik?
Okay, zählst du ein?
Dann auf drei.
Okay.
Eins, zwei, drei.
Danke.
Super, danke.
Die Melodie ist tatsächlich sehr, sehr schön. Könnt ihr bei Zeiten euch anhören, ja. Aber die spanische Nationalhymne hat keinen Text.
Ich glaube, nur Ricky Martin könnte sie besser singen. Nun, lassen wir den Small und den Trash Talk kurz hinter uns. Und Henning erklärt uns heute und allen Leuten da draußen, die vielleicht auch zum ersten Mal heute zuhören oder es nach dieser etwas längeren Pause vergessen haben, wie diese Sendung abläuft, wie unser Smash Team Tournament so abläuft, erklärt Henning jetzt nochmal ein bisschen, wie das geht.
Wir werden gleich in drei Hauptrunden die beiden Teams gegeneinander diskutieren lassen. Wir haben drei verschiedene Disziplinen rund um das Thema Film, die zur Auswahl stehen. Wir fangen an mit einer klassischen Was ist das Beste? Was ist die, der das Beste? Frage. Dann geht's weiter mit einer Debatte, wo man eine Antwort zugelost bekommt und am Ende wird es kreativ. In jeder Runde geht es nicht darum, wer hier irgendwie die meisten Filme gesehen hat oder sonst was, sondern es geht schlichtweg um die besten Argumente. Das Ziel des Spiels ist, am Ende 4 Punkte für sich gewinnen zu können. Nun kann man kurz nachrechnen, dass man mit 3 Hauptrunden keine 4 Punkte gewinnen kann. Das stimmt auch. Deshalb werden wir danach in die Blitzfragerunde gehen. Wie die aber abläuft, das erkläre ich euch später.
Ich wollte noch kurz anmerken, wir haben ja eine leicht neue Regelung noch mit aufgenommen, dass wir gesagt haben, gerade jetzt, wo wir uns nicht alle physisch gegenüber sitzen können, ist das mit dem ins Wort fallen natürlich immer noch ein bisschen schneller passiert und deswegen haben wir uns überlegt, dass wenn ein Team oder ein Teammitglied zu oft und zu aggressiv dem anderen Team ins Wort fällt oder es nicht zu Wort kommen lässt, dass wir dann eine 30 Sekunden Strafzeitpause aufdrücken und das Team dann erstmal 30 Sekunden auf der Bank sitzt und die anderen 30 Sekunden ihre Argumente vorbringen können, damit das nicht zu einseitig wird. Denn manche Leute sind ja doch ein bisschen aggressiver und fangen dann an und reden minutenlang und lassen die anderen gar nicht zu Wort kommen. Das wollen wir damit ein bisschen gegensteuern. Allgemein möchte ich einen klaren, sauberen Fight haben, keine Argumente unter der Gürtellinie. Bitte bleibt an den Fragen, geht nicht zu weit weg, werdet nicht persönlich, keine Ad hominem-Attacken und schön immer aussprechen lassen, damit wir auch nicht einschreiten müssen. Und es geht erst los, wenn ich sage, es geht los oder Henning. Und jetzt geht es los.
Und falls ihr es noch nicht wusstet, geht es erstmal los mit der Münzwurffrage. Das ist nämlich eine Frage, in der wir erst einmal entscheiden, welches der beiden Teams gleich anfangen wird. Es ist eine Schätzfrage, ich werde sie gleich stellen. Nachdem sie gestellt wurde, darf jedes Team ihre Antwort nennen und wir schauen, wer näher dran ist. Seid ihr bereit?
Ja.
Ja.
Jawohl.
Die Frage lautet: Wie viele Filme mit einer Mindestlaufzeit von 60 Minuten wurden laut IMDb im Jahr 2019 veröffentlicht?
als Feature-Film. Das bedeutet, sie haben irgendwo mal einen Kinostart gehabt.
Ah, 600.
600 beim Fangirl Squad. Was sagt der Achtungserfolg im Weggler?
Wir sagen 10.000.
10.000, damit geht die Münzwurffrage an den Achtungserfolg im Weggler. Die richtige Antwort ist nämlich 7.748.
Wow.
Damit dürft ihr, liebe Wegglisten, entscheiden, wer anfangen darf.
Wir fangen an.
Die Weglisten werden die erste Runde anfangen und die dritte Runde. Damit geht die zweite Runde automatisch an, das Fangirl Squad. Und damit, Lara, würde ich sagen, starten wir doch direkt in die erste Runde.
Nerd is the word. Ja, Nerd is the word, das ist die Fragekategorie, in dem es einfach darum geht, wer ist das oder was ist das Beste, das Schlechteste, was auch immer in einem Film. Also da geht's ein bisschen schon um das Wissen, möglichst viel aus einem Film, mit breites Wissen in möglichst vielen Filmen, denn wir fragen natürlich nicht nach irgendwie dem besten Lichtschwert, weil das geht ja nur bei Star Wars, oder dem besten Phaser, weil das geht ja irgendwie nur bei Star Trek, sondern wir wollen natürlich schon was, was möglichst viele Sachen breit macht. Und unsere Frage, die wir dieses Mal gestellt haben, die bezieht sich natürlich schon so auch ein bisschen auf das, was die Teams vielleicht selber schon mitbringen, aus ihrer Erfahrung, aus ihren Podcasts heraus. Und deswegen war unsere Frage: Welches ist das beste Spiel in einem Film? Weckler hat ja gerade gesagt, sie möchten gerne anfangen. Und deswegen, wenn ich jetzt gleich sage, let's go, dann seid ihr da dabei und eure Zeit läuft. Let's go.
Ich muss sagen, es war ein perfektes Beispiel für Teamwork. Wir sind gemeinsam Spiele in Filmen durchgegangen und auf einmal war wirklich klar, dass es eigentlich nur eine Antwort geben kann. Das ist ein Spiel in einem Film, das danach unzählige und extrem erfolgreiche Filme beeinflusst hat und sogar sein eigenes Videospielgenre. Und am besten, es steht sogar sinnbildlich für etwas, was wesentlich tiefer geht.
Also wer es bis jetzt noch nicht gerafft hat, es ist ganz klar, es geht um die japanische Vorlage für Hunger Games und für das Videospiel Fortnite. Es geht um Battle Royale aus dem Jahr 2000. Ganz kurz für alle, die den Film nicht kennen, hier landen ungefähr 40 Kinder auf einer leergeräumten Insel und die müssen sich so lange gegenseitig umbringen, bis nur noch eines am Leben ist, während das gleichzeitig das Spielfeld künstlich immer weiter eingegrenzt wird. Es ist also ein Spiel auf Leben und Tod und damit ist es auch irgendwie eine Metapher auf das Leben, auf die Evolution, auf Darwinismus, auf das Überleben des Stärkeren und am Ende gewinnt auch noch die Liebe. Das ist doch toll. Amen.
Und damit hat das Fangirl Squad eine Minute Zeit.
Okay, wir haben uns natürlich auch gefragt, was ist das beste Spiel in einem Film und hatten eigentlich auch sofort eine Idee, nämlich, da gibt es inzwischen auch schon quasi ein Franchise, Jumanji. Jumanji fängt an als Brettspiel und wurde dann inzwischen sogar als Videospielgenre adaptiert. Und im Gegensatz zu Filmen, die irgendwie erst noch eine fantastische Welt dafür aufmachen müssen, zeigt das Spiel, zeigt der Film und das Spiel, wie Spiele unsere eigene Realität verändern können.
Das passt natürlich auch sehr gut zu unserem sonstigen Podcast-Motto, weil wir haben auch so ein bisschen als Motto, wir verändern das Spiel. Und wir glauben, dass Spiele auch die Realität verändern können und dafür steht Jumanji natürlich auf einer Metaebene sehr sinnbildlich, dass Spiele etwas mit uns machen als Menschen.
Genau, deswegen Jumanji, bestes Spiel in einem Film. Und es gibt ja inzwischen auch ein Spiel dazu. Also es hat es aus dem Film in die Realität geschafft und das muss man erstmal nachmachen.
Dann habt ihr jetzt 10 Minuten Diskussionszeit.
Dann möchte ich mal mit einer Beobachtung anfangen. Mir ist aufgefallen, dass in Jumanji, da wird aus einem Spiel Realität, was ja schön anzusehen ist und irgendwie geht es aber am Ende geht es mir dann doch um zu wenig. Da geht es darum, ein paar schön animierte Nashörner durch die Stadt zu schicken und das ist irgendwie, ja, das ist schön anzuschauen, aber das ist vom Gehalt her dann doch relativ dünn. Bei Battle Royale hingegen wird Realität zum Spiel und dadurch wird das Leben aufs Wesentliche reduziert. Also wir konzentrieren uns auf die wirklich wichtigen Fragen des Lebens. Zum Beispiel würde ich meinen besten Freund erschießen, wenn es mein Leben rettet. Und also ich sage ja immer, man muss für einen guten Gag auch mal eine Freundschaft opfern. Aber was bedeutet das in der Leben-Tod-Situation? Also da werden essentielle Fragen gestellt und das macht es dann doch irgendwie unterm Strich zum besseren Spiel.
Gut, allerdings geht es da natürlich auch um Survival of the Fittest und das ist ja das älteste darwinistische Motto, das wir so haben. Weshalb ich sagen würde, so ganz subtil ist die Message ja jetzt auch wieder nicht, die Battle Royale vorbringt.
Muss ja nicht subtil sein, davon war gar nicht die Rede. Das ist schon sehr ziemlich mit der Nase drauf, aber das dadurch, dass es eben die älteste Message ist, die sich bis über Jahrtausende immer noch hält, hat sie doch auch irgendwie eine gewisse Relevanz.
Das mag sein, aber bei Jumanji, zumindest in dem alten Film, also im ersten von 95, geht es ja auch nicht nur um das Spiel, sondern sowohl die ältere Hauptfigur und auch die beiden Kinder haben ja einen Verlust in der Familie. Also sie erleiden einen Verlust ihrer Eltern, also die einen, weil sie Eltern beim Unfall sterben und Alan, weil er in dieses Spiel gesaugt wird und als er wieder rauskommt, die Eltern schon längst verstorben sind. Und mit diesen Themen geht das Spiel ja irgendwo auch um. Das heißt, also es geht jetzt nicht nur um das Spiel und animierte Nashörner, sondern es geht auch schon um dieses Verlustgefühl, diese Angst von Kindern, ihre Eltern zu verlieren. Und das ist auch wesentlich, also das spricht, glaube ich, auch wesentlich Leute auf einer tieferen Ebene an, also die abstrakte Vorstellung, in so eine Hunger Games Geschichte geschickt zu werden.
Ja, also da könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass du den Film nicht gesehen hast, weil das tatsächlich was, was sogar in dem Film vorkommt. Also da gibt es dann diesen Lehrer, der die Schüler quasi anführt und der hat sogar dann eine ganz, ganz berühmte Zeile in dem Film, wo er dann sagt, das Leben ist ein Spiel. Und letztendlich hat deine Argumentation dann eher uns zuträglich getan, weil welches Spiel könnte spannender sein, welches könnte einen höheren Einsatz haben als das Spiel um das eigene Leben.
Wir reden auch immer häufig und gerne um das Thema Repräsentation und was Geschichten mit uns als Menschen machen. Und ich muss sagen, dass die Frage, ob ich in der Lage bin, meinen besten Freund umzubringen, mir persönlich menschlich weniger bringt als die Frage, wie gehen wir mit Verlust um, dem wir ja unweigerlich in unserem Leben irgendwann mal begegnen. Und auch wie der neue Jumanji-Film ja auch auf sehr witzige Weise in Frage stellt, wie gehen wir mit Stereotypen um, mit Körperlichkeit, mit Aussehen und mit inneren Werten.
Also Verlust ist ein ganz gutes Stichwort bei uns. Ich habe das mit den verlorenen Eltern von dem wichtigsten Kind nicht erwähnt, weil mir das in der Gesamtgeschichte jetzt nicht wichtig genug schien, aber reiche ich hier gerne nach und es sterben ungefähr so 37 Kinder. Da geht es schon auch sehr, sehr viel um Verlust von Freundschaft und Verlust ganz allgemein.
Ja, das bezweifle ich nicht, aber es ist natürlich ein Verlust, der uns jetzt in der Realität eher nicht, also hoffen wir mal alle, dass wir nicht auf einer Insel landen und uns gegenseitig umbringen müssen.
Ja, ich hoffe aber auch, dass nicht plötzlich Nashörner durch mein Wohnzimmer trampeln. Also ich finde, das ist so ein schöner Ausflug in so eine Fantasy-Welt. Das ist schön, das ist als Film, funktioniert das deutlich besser als Battle Royale. Da habe ich mich das war sehr anstrengend, den anzugucken. Aber das funktioniert eben nur, indem ich mich zurücklehne und schaue, ach, das ist ja eine zauberhafte Welt. Aber ein Film, wo ich wirklich mitdenke, wo ich wirklich mich frage, wie würde ich in dieser Situation mich verhalten? Wie würde ich jetzt damit umgehen? Das habe ich dann doch ein sehr viel stärkeres Gefühl bei Battle Royale.
Es ist ja aber nicht nur eine zauberhafte Welt. Es ist ja unsere reale Welt, in die dann diese fremde Welt einbricht. Und das Haus, in dem die Geschichte spielt, ist ja quasi das Sinnbild für die Normalität, für den geregelten Alltag. Und in die brechen dann Dinge ein, die man nicht kontrollieren kann, die chaotisch sind, die schlimm sind. Und wie man damit umgeht, das ist ja die Frage. Und das ist natürlich versinnbildlich durch Nashörner und Lianen und was noch immer. Aber es spricht natürlich trotzdem die Frage an, was tun wir, wenn unsere Normalität auseinanderbricht. Und ich glaube, das ist jetzt auch gerade in der aktuellen Zeit eine Frage, die immer noch super aktuell ist.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir uns im Kreis drehen und es letztendlich eine philosophische Frage auch ist. Ich würde tatsächlich nochmal eingehen, was ihr vorhin gesagt habt, dass Jumanji auch ein eigenes Videospielgenre gegründet hat. Das ist definitiv nicht so. Es hat vielleicht ein eigenes Videospiel geschaffen, Jumanji, was dann nicht besonders gut war. Aber ich möchte an der Stelle einfach nochmal betonen, dass einfach Battle Royale wesentlich, wesentlich einflussreicher war. Also Hunger Games habt ihr ja schon erwähnt, das ist eine Millionen-Franchise, diverse andere Filme sind inspiriert worden. Und man muss wirklich sagen, es ist ein eigenes Videospiel-Genre, wo jetzt Fortnite mit über 1 Milliarde Umsatz wirklich nur die Speerspitze ist, daraus entstanden. Und ich denke, dass der kulturelle Impact da einfach massiv größer ist als eine einzige Trilogie oder dergleichen, was um Jumanji entstanden ist.
Ich meinte es so, dass es mit der Fortsetzung in das Genre der Videospiele adaptiert wurde. So.
Und wenn wir jetzt natürlich darüber reden, was das erfolgreichere Spielsystem ist, dann geht der Punkt ganz klar an euch. Aber wir vergleichen ja hier auch zwei Spiele in ihrer Komplexität miteinander. Und da finde ich tatsächlich, dass Battle Royale ein relativ simples Prinzip ist. Ich habe ja eben schon gesagt, ist so ein bisschen darwinistisch. Wohingegen Jumanji halt auf mehreren Ebenen mit dem Prinzip Spiel spielt. Also es ist für uns deshalb das beste Spiel in einem Film, weil es in dem Film auch wichtig ist, wie spielen wir Spiele, was davon übertragen wir, also wann endet ein Spiel, was davon übertragen wir mit in unsere Realität, wie sehr wünschen wir uns in Spiele hineinzuversetzen und gleichzeitig auch, wie entwickeln sich Spiele im Laufe der Zeit weiter. Also 1995, als das Familienerlebnis halt noch das Brettspiel ist, ich meine, natürlich gab es schon Computerspiele, aber nicht so in dem Maße, Und dann schafft es ja tatsächlich den Sprung ins Videospiel. Nicht so wie Battle Royale den Sprung ins Videospiel im realen Leben geschafft hat. Aber es war, glaube ich, auch nie das Ziel von Jumanji, sondern das Ziel war ja, über die Metaebene von Spielen und von gemeinsam Spielen zu reden.
Du hast gerade auch noch einen ganz schönen Punkt genannt, du hast gesagt Komplexität. Und ich finde gerade das Fehlen von Komplexität ist jetzt ein Kriterium eigentlich für ein besseres Spiel. Also mein Sohn kann sich stundenlang mit einem kleinen Stein beschäftigen, in den er im Garten umherkickt. Und ich möchte ihm nicht absprechen, dass das ein schönes Spiel für ihn ist. Und da brauche ich ihm nicht mit komplizierten, Monopoly ist ja vielleicht noch ein bisschen klein, oder mit anderen komplizierten Spielen ankommen. Manchmal sind die einfachen Dinge gerade auch die besseren.
Dann hoffe ich, dass er noch nicht angefangen hat, seine Spielkameraden um die Ecke zu bringen.
Wie war das mit den Schlägen unter die Gürtellinie?
War das schon einer?
Ja, das war für ein 5-jähriges Kind ein Gürtelschlag.
Kommen wir gleich dann in der Wertung zu, ja? Geht das mal weiter.
Aber tendenziell glaube ich, dass jeder, der Jumanji gesehen hat, weiß, was für ein Film Jumanji ist. Und das halt einfach ein sehr oberflächlicher Film ist, wo man eine Metaebene danach hineintexten kann.
Aber geht es darum, wer den tiefgreifenderen Film ausgesucht hat, oder geht es darum, wer das beste Spiel in einem Film vorstellt?
Ich würde mal behaupten, wir haben beides.
Ja, beides. Das ist sehr schön.
Genau.
Darf ich meinem eigenen Teamkameraden widersprechen? Nee, das kommt nicht so gut. Okay, aber
bitte, hau rein.
Komm, Jürgen, bitte.
Naja, also der bessere Film würde ich jetzt bei Battle Royale so nicht unterstreichen. Aber das war tatsächlich nicht die Frage. Aber wir sind so ein bisschen in die Richtung abgeglitten, alle gemeinsam. Das macht aber nichts, ich führe uns wieder zurück. Für mich geht es bei einem Spiel darum, dass ich, Spiel wird ja oft genutzt, um auch was zu transportieren, um daraus was zu lernen. Das wird im Trainingsumfeld, im beruflichen Alltag sonst so eingesetzt, Gamification, um irgendwie auf einem ganz einfachen Level wichtige Fragen zu diskutieren oder irgendwie eine Erkenntnis zu gewinnen. Und genau das kann ich mit Battle Royale super machen. Also da stelle ich mir wirklich, wirklich interessante moralische Fragen. Bei Jumanji frage ich mich nur, hey, wo haben die denn eigentlich diese komisch animierten Affen her?
Gut, dass die Animation von 95 ist, dann kann man den Film jetzt oder das Spiel vielleicht jetzt nicht unbedingt vorwerfen.
Ja, genau. Ich finde, dass das neue Jumanji auch sehr unerwartet mit Geschlechterrollen, Geschlechterklischees und Stereotypen spielt. Das hat mich vollkommen überrascht, weil ich im Trailer nur gesehen habe, es ist eine Frau dabei und die hat sehr knappe Klamotten an. Und dass das dann auf den Male Gaze vieler Computerspieldesigner umgemodelt wird, fand ich zum Beispiel sehr intelligent und das hätte ich von dem Film gar nicht erwartet.
Was jetzt mit dem Spiel nichts zu tun hat, weil du dich jetzt einfach auf eine neue Iteration der Reihe beziehst.
Okay, es geht um den Blick von Computerspielen auf die Wirklichkeit.
Wieso jetzt Computerspiele? Du hattest so jetzt gerade irgendwie den dritten Teil und dass der eben mit den Geschlechterklischees richtig gut umgeht aus deiner Sicht. Was hat es jetzt mit Computerspielen? Den Punkt habe ich tatsächlich nicht verstanden.
Der neue Jumanji dreht sich ja um die Adaption quasi des Brettspiels als Computerspiel. Die ProtagonistInnen kommen auf eine Art Insel oder wie auch immer in einen afrikanischen Dschungel und sind zwei Mädchen und zwei Jungs, also vier Teenager, von denen dann ein Mädchen im Körper von Jack Black landet und das andere Mädchen im Körper von Karen Gillan, die sehr knapp angezogen ist und sich den ganzen Film darüber aufregt, was denn die Designer geritten hat, sie in dieses hautenge, bauchfreie Outfit zu stopfen. Und das war ein Blick zum Beispiel auf die Computerspielindustrie, den ich so von dem Film nicht erwartet hätte.
Ich habe das noch mal kurz ausführen lassen. 10 Minuten gehen schnell rum. Ja. Wir sind am Ende der Diskussion angekommen und wir fangen an mit der B-Note. Ja, das sich aussprechen lassen ist noch etwas, wo man noch ein bisschen warm werden muss. Ist natürlich auch schwierig, aber auch teamintern. Ne? Das fand ich ganz lustig. Die Eröffnungspädoyers haben mir sehr gut gefallen, waren sehr ausgeglichen zwischen den Teams. Habe ich sonst eigentlich nicht viel zu meckern. Lara?
Man hat gemerkt, dass ihr euch sehr aneinander abgetastet habt, so ganz klassisch wie in einem Boxmatch. Erstmal nur so die vorsichtigen, leichten Schläge auf die Deckung und immer so ein bisschen ein, zwei Sätze und schauen, wie der andere oder die andere Seite reagiert und dann wieder das eigene Argument. Und das ging so weit, dass ihr dann irgendwann sogar beide Teams so ein bisschen in Stocken geraten sind und ich hatte das Gefühl, keiner traut sich jetzt irgendwie mal eine harte These auszuspucken, abseits von den zwei, drei Sachen, die vielleicht vorbereitet wurden. Also da wünsche ich mir mehr Feuer. Da wünsche ich mir so ein bisschen mehr Energie. Natürlich, der eine Angriff auf das Kinn muss man vorsichtig sein, aber ich finde, es war noch okay. Es war ja nicht auf das Kind direkt und es war ja so ein, hoffentlich bringt das Kind die Freundinnen nicht um. Das war ja jetzt nicht wirklich ein Angriff auf irgendjemanden speziell. Also ich lasse es mal an euch durchgehen. I allow it, but Vorsicht, ja. Aber beim Vortragen der Argumente und beim schnelleren Abfeuern, da darf noch ein bisschen mehr Energie dahinter stecken. Aber das ist ja nur die B-Note. Henning, wer hat dich denn am meisten inhaltlich überzeugt?
Das fand ich tatsächlich sehr schwierig. Ich hatte auch das Gefühl, wir sind tatsächlich, ich habe so ein bisschen die Zeit im Auge gehabt, erst nach 5 Minuten so ein bisschen daran gekommen, dass ich auch stärker angegangen wurde. Am Anfang wurden die Konzepte relativ theoretisch vorgetragen. Da bin ich noch nicht so ganz warm geworden, was es denn ist. Am Ende haben sich bei mir die stärksten Argumente rauskristallisiert bei Battle Royale. Einmal der Impact, den das Spiel hat, also dass dieser Spielmodus sich vor allem auf, das waren ja die beiden prominenten Beispiele, The Hunger Games und auch auf Fortnite ausgewirkt hat, und somit haben wir hier ein Spiel, das aus diesem Film kommt, also nicht aus einem klassischen Filmgenre, und sich dennoch als Spielformat so etablieren konnte, dass es die Welt verändert hat. Hingegen fand ich beim Fangirl Squad die stärksten Argumente, das war ja das, worauf es hinauslief, die Komplexität, dass sich hier Welten überlagern, dass ich als Spielender in die Spielwelt gezogen werde, dass ich zwischen Realität und Fiktion der Spielwelt nicht mehr klar unterscheiden kann, und dann noch die Historie, also wie sagt man, ja, die Entwicklung des Spiels vom Brettspiel hin zum Videospiel. Und als kleine i-Tüpfelchen dann noch die Geschlechterrollen, die Stereotypen, die aufgebrochen werden. Ich fand es sehr schwer, dazwischen zu werten. Wir haben quasi Impact des Spiels gegen Vermischung von Spielwelt und Realität. Ich muss sagen, ich glaube, ich hätte noch ein bisschen mehr auf der Wegler-Seite hören müssen, was es neben diesem Impact das Spiel ausmacht. Ich hätte zum Beispiel irgendwie erwartet, dass mir jemand sagt, wie ist das als Spielender? Warum mache ich das als Spielender? Warum packt mich das? Das ist so ein bisschen untergegangen. Das fand ich, also insgesamt in der Diskussion. Ich muss aber sagen, dass so diese Kombi dieser zwei Argumente, dieser historischen Entwicklung und der Überlagerung der beiden Welten für mich ein Tick stärker waren beim Fangirl Squad, und bin gespannt, was du sagst.
Ich habe ja am Anfang gesagt, bleibt nah an der Frage, und ich muss sagen, das hat das Fangirl Squad so einen Ticken besser gemacht, weil sie sich wirklich mehr auf das beste Spiel in einem Film konzentriert haben, und der Achtungserfolg war so ein bisschen, ja, den Impact, den das Spiel in dem Film oder der Film mit dem, in dem das Spiel dargestellt wird, nach außen hatte, aber ist auch zu wenig auf das Spiel an sich eingegangen, hat halt einmal diese Komponente des Darwinismus reingebracht, das starke Argument, dass das eine philosophische Frage ist, die sich, die sehr simpel ist, aber bis heute irgendwie natürlich interessant ist, drüber nachzudenken, während das Fangirl Squad wirklich am Spiel geblieben ist, hat immer wieder gesagt, das Spiel hat sich auch weiterentwickelt, und also auch die Filmreihe hat sich weiterentwickelt und hat sich der Aktualität angepasst, hat neue Elemente reingebracht, wie eben das Spiel mit den Rollenklischees, das Rollenspiel, und dementsprechend muss ich sagen, geht meine Nadel auch eher zum Fangirl Squad, auch wenn das Achtungserfolg im Weckler-Team sehr stark argumentiert hat, war es am Ende das Fangirl Squad, was für mich die überzeugenderen, insgesamt runderen, breiteren Argumente hat.
Das heißt, es steht 1-0 für das Fangirl Squad. Und ich will gar nicht groß weiter rumdiskutieren. Ich sage, wir gehen direkt weiter in Runde 2. Debate Battle. Und beim Debate Battle stellen wir immer eine Frage, die zwei verschiedene Antworten vorgibt, und man, je nachdem, welche Antwort man bekommt, diese verteidigen muss. Die Frage, die wir jetzt stellen, lautet: Wann wurden die besseren Actionfilme produziert? Vor oder nach den 2000er Jahren? Und da der Achtungserfolg im Wegler die letzte Runde verloren hat, dürft ihr entscheiden, welche der beiden Antworten ihr diskutiert.
Wir entscheiden uns für die Filme vor 2000.
Das heißt, Achtungserfolg im Wegler diskutiert vor 2000. Das Fangirl Squad diskutiert nach 2000. Und das Fangirl Squad fängt an mit ihrem einminütigen Eröffnungsplädoyer.
Sehr gut. Alte Actionfilme machen uns natürlich auch Spaß, haben weniger CGI-Overkill, weniger Diskussionen rund um 3D oder nicht 3D, einen etwas dreckigeren Look und sowas alles. Und es geht natürlich um die Ursprünge des Actionfilms. Aber Frauen sind da drin auf circa 2 Rollen beschränkt und POC kommen meistens nur als Lachnummern oder Sidekick vor. Und wir wollen halt nur mal neue Actionfilme, wie zum Beispiel Birds of Prey und Fury Road.
Außerdem ist nach den 2000ern auch langsam ein Umdenken zu bemerken, wer hinter der Kamera zuständig ist für die Action. Und das sorgt durch mehr Diversität hinter der Kamera auch natürlich für viel abwechslungsreichere Filme.
Vor 2000 bedeutet natürlich Actionfilme gut, also im Prinzip einen Komplex gut zu finden von Actionfilmen, der bereits abgeschlossen ist. Und nach 2000 bedeutet, auf etwas zu hoffen, was noch weitergeht. Und wir möchten darauf hoffen, dass das Ende noch offen ist.
Außerdem sind die Filme nach 2000 natürlich aus der heutigen Sicht immer noch sehr viel geiler anzusehen als so alte Schienen.
Denk mal 10 Sekunden an Action-Ikonen und ich behaupte, alle stammen aus pre-2000. Rambo alleine ist so ikonisch, dass das Wort sogar im Alltagsgebrauch übergegangen ist. Arnold Schwarzenegger hat so oft die Welt gerettet, dass er es sogar zum Governor von Kalifornien geschafft hat. Chuck Norris wird nicht ohne Grund bis zum Unendlichkeitszähler und zum allgemeinen Übermenschen. Oh.
Ich könnte euch jetzt noch mehr davon aufzählen. Ich sage euch aber lieber mal noch ein paar Filme, die im Jahr 2000 rausgekommen sind. Und ihr könnt mir dann sagen, ob das klingt wie der Anfang einer großen Epoche oder eher das Ende einer großen Epoche. Denn da sind Filme dabei wie Mission Impossible, wie Gladiator, wie Battle Royale, wie X-Men und natürlich auch noch ganz viele andere weniger actionreiche Filme. Aber das ist doch was, wo ich sehe, okay, da ist der Zenit eigentlich schon überschritten, da kommt nichts Tolles mehr. Und ich finde es ein bisschen, wenn ich jetzt schon mal einen Schlag austeilen darf, ein bisschen billig, jetzt wieder mit Gender zu diskutieren, das uns gerade schon in Frage 1 das Kinn gebrochen hat.
Tja, surprise.
Wir dürfen jetzt 10 Minuten diskutieren.
Und ich kann gleich als erstes sagen, tut uns sehr leid, aber wir können nicht, nicht über Genderrollen diskutieren. Das ist quasi unser ganzer Jam, Leute. Das wird nicht ohne funktionieren.
Ich finde es auch gut und richtig, aber man kann es eben nicht alles immer nur darauf reduzieren und vor allem nicht, wenn wir über Actionfilme sprechen. Und da auf ein offenes Ende hin zu argumentieren, dass man sagt, okay, da kommen ja noch viele tolle, das zeigt eigentlich auch nur, dass wir jetzt ja noch keine tollen Actionfilme nach 2000 haben, sondern dass wir noch warten müssen. Und das ist natürlich auch so ein bisschen schwierig mit so einer Antwort auf diese Frage dann, dieser Frage zu begegnen.
Okay, dann stelle ich direkt mal das MCU in den Raum, was ich zu Actionfilmen zählen möchte. Und das MCU, also ja, das...
Martin Scorseses Meinung dazu, kennst du?
Marvel Cinematic, ja, weißt du. Es gibt auch genug, was James Cameron immer mal wieder so sagt. Und der Ex-Mann von Catherine Bigelow. Ja, nach 2000 gab es die große Welle der Marvel-Filme. Was man davon jetzt halten mag, stellen wir mal hinten an. Aber es hat noch niemals eine 20-jährige Geschichte von aufeinander aufbauenden und miteinander interagierenden Actionfilmen gegeben, bei dem so ikonische Charaktere rausgekommen sind. Und ja, ihr habt eben schon Rambo und die ganzen Schwarzenegger-Charaktere genannt. Und natürlich sind das ikonische Actioncharaktere. Aber ich würde mal sagen, Iron Man, Black Widow und was weiß ich, Thor, Black Panther sind jetzt halt schon auf den Schulhöfen und selbst in den Kindergärten unserer Zeit legendär.
Aber der Grund dafür ist ja auch ganz einfach. Wir haben früher gar keine 20 Jahre gebraucht, um Ikonen zu erschaffen. Das hat innerhalb weniger Filme, meistens hat einer ausgereicht. Und jetzt braucht man halt Filmreihen, die sich über 20 Jahre ziehen, bis man an diesen Punkt kommt. Das sagt eigentlich schon alles.
Also als damals der erste Iron Man beispielsweise in die Kinos kam, das war aber sofort ikonisch. Das hat nicht 20 Jahre gedauert. Es hat aber dann 20 Jahre ging es dann immer weiter und die Geschichte war einfach nicht nach einem Film vorbei. Außerdem, wenn ihr so Sachen wie Matrix oder so als 2000er sagt, also ja, okay, die fing 2000 an.
Der war 1999.
Ja, okay, gut.
Der erste Matrix, dann ging natürlich das Matrix-Franchise, was auch immer man von dem zweiten und dritten Teil halten mag.
Wenig.
Noch weiter.
Sehr wenig.
Auch sehr gut gemachte Actionreihen wie die Bourne Identity sind in den 2000ern entstanden. James Bond hat eine Wiederbelebung erfahren, die ihn als durchaus selbstreflektierten und auch selbstkritischen Actionheld neu einer neuen Zeit vorstellt.
Aber da waren jetzt 2 von 4 Beispielen, die ihre Wurzeln vor 2000 haben. Also das ist eigentlich auch ein ganz klares Phänomen. Wir können jetzt natürlich nach 2000 vieles einfach totreiten in noch eine Fortsetzung und noch eine Fortsetzung. Das hat früher noch ein bisschen anders funktioniert.
Ja, ich gebe euch durchaus recht.
Ich finde es auch bemerkenswert, dass euer Hauptargument das MCU ist, was halt seine Wurzeln halt in den 50er Jahren hat. Also das muss ja euch ein Graul sein, letztendlich, weil da war mit Gender auch noch nicht so arg viel. Und das ist ja letztendlich kein Beispiel für einen Actionfilm. Das ist jetzt super adaptiert worden, aber Actionfilm-Ikonen sind was anderes.
Es gibt ja aber auch noch Beispiele, die nicht aus dem MCU stammen.
Das war euer Hauptargument, deswegen bin ich drauf eingegangen.
Naja, Hauptargument, die 10 Minuten sind ja noch nicht um. Es gibt ja auch Filme wie 69 Hours und Hurt Locker, Zero Dark Thirty beispielsweise. Es gibt ja auch teilweise Neuauflagen von älteren Filmen, die oder neue Adaptionen. Nach den 2000ern konnte man zum Beispiel sogar aus Sherlock Holmes einen Actionfilm machen mit der Verfilmung von Guy Ritchie, was einfach zeigt, dass es auch mal andere Ansätze gibt als diese Rambo-Terminator-Reihe.
Genau, letztendlich sind die ganzen Filme von James Cameron, dadurch, dass er immer seine besten Kumpels in den B-Rollen dieser Filme besetzt haben, sieht man ja schon ein bisschen, dass sich die Filme da auch nicht so viel tun. Also im Prinzip, wenn man Bill Paxton jetzt in der einen Nebenrolle gesehen hat, ist man gar nicht so verwirrt, den jetzt im nächsten Cameron-Film wieder in einer sehr ähnlichen Nebenrolle zu sehen. Weil, wie gesagt, die Unterschiede zwischen diesen Filmen gar nicht so wahnsinnig groß sind.
So, jetzt hast du mich gerade verloren. Aber das ist auch nicht so schlimm. Wir wollen jetzt auch nicht hergehen und noch mehr Beispiele für vor 2000 aufzählen. Das ist dann einfach nur eine lange Liste an richtig guten Actionfilmen. Sondern ich möchte noch mal genau auf die Frage zurückkommen, weil auch das gerade uns das Genick gebrochen hat, und fragen, was ist denn jetzt eigentlich Action? So, was ist eigentlich ein Actionfilm? Und das ist für mich ganz klar, ganz simpel. Da muss ganz viel krachen auf dem Bildschirm. Das darf nicht zu weit von diesem Action ablenken. Da darf keine komplizierte Beziehungsdrama drin sein. Da darf kein Thriller drin sein. Das brauche ich alles nicht. Das ist dann kein Action. Film mehr. Und das ist genau das Phänomen, das wir nach 2000 haben. Wir haben ganz viele Filme, die vielleicht ein Action-Thriller sind oder eine Action-Dramödie oder was weiß ich. Da gibt es so ganz viele verschiedene Korsette und da gibt es ganz viele tolle Filme, aber die beantworten alles die Frage nicht, was der beste Actionfilm ist.
Also ich glaube, es gibt auch nach 2000 sehr viele Filme, die einfach auf reine Action basieren. Also allein die ganze Transformers-Reihe.
Die Transformers-Reihe.
Oder die Too Fast and Furious-Reihe. Das ist ja alles nicht viel drumrum, außer Action, Krach, Bumm und viele tolle Effekte. Und die Effekte sehen auch besser aus als in den Filmen von vor 2000.
Du hast vollkommen recht, da ist wirklich nicht viel bei rum. Weil wenn du die Transformers-Reihe jetzt schon als positives Beispiel für einen richtigen Actionfilm nach 2000 anführst, dann glaube ich, spricht das für sich. Ihr habt vorhin, ich weiß nicht, wer von euch beiden, es war jetzt Zero Dark Thirty und Hurt Locker als Actionfilme genannt. Und das ist genau das exemplarische Beispiel dafür, was der Jürgen gerade gesagt hat. Das sind keine Actionfilme, das sind hervorragende Filme, aber das ist schlicht Weg disqualifizierend, weil das keine Actionfilme sind. Auch wenn Catherine Bigelow natürlich eine hervorragende Regisseurin ist, und da muss ich euch absolut beistimmen.
Gut. Ihr vernachlässigt es natürlich selber, dass der Actionfilm in den 50ern aus dem Kriminalfilm kommt. Dass es natürlich immer Überschneidungen zwischen den Kriminalfilmen, zwischen Thrillern, zwischen auch Kriegsfilmen gegeben hat, gerade zur Zeit des Vietnamkriegs mit Kritik am Vietnamkrieg, die ganzen Cold War-Filme. Das heißt, uns jetzt darauf in die Ecke drängen zu wollen, dass wir euch Filme vorschlagen sollen, die sich rein nur um Action drehen, dann sagen wir Transformers und dann sagt ihr, hahaha, was für ein schlechtes Beispiel. Ist natürlich auch, also ich weiß nicht, Rambo kommt auch aus dem Krieg zurück. Es gibt Überschneidungen. Kein Film besteht nur aus Action, sondern alle haben eine weitere Dimension.
Also ich weiß nicht, wie du auf die 50er Jahre kommst, weil ich habe die nur im Kontext des MCUs genannt, aber
nein, der Ursprung des Actionfilms liegt in den 50ern.
Darf ich ausreden? Die Frage 2 hier ist, wann wurden die besseren Actionfilme produziert? Und darauf sind wir eingegangen. Das geht nicht nach
oben. Gut, ich bin auf den Ursprung des Actionfilms in den 50er Jahren eingegangen. Dabei man den Actionfilm nicht von dem Kriminalfilm trennen kann.
Das ist genau die Art von Überkomplizierung, die jetzt in der Argumentation bei euch stattfindet. Ein guter Actionfilm muss auch ein bisschen plump sein, muss ein bisschen Spaß machen. Man muss auch mal völlig ironiefrei 1 gegen 100 spielen können, was halt ein Jean-Claude Van Damme, ein Steven Seagal, ein Michael Dudikoff in den 80er Jahren noch gemacht hat, wo man einfach die Kassetten sich reingehauen hat, die VHS ausgeliehen und dann bis zum Abwinken geguckt hat, bis das Band überhaupt nicht mehr ging und eben nicht so viel denken musste.
Ja gut, das ist jetzt dein Anspruch, eine geile Actionfilme, aber das muss ja nicht jeder andere Anspruch auch sein.
Da stehen ja doch jetzt Transformers in derselben Tradition, oder? Hirnlose Actionfilme, die sich, wie man sich mal so eben reinpfeift.
Ja, halt nur der schlechtere Abschlag eines viel besseren Vorwerks.
Reden wir jetzt darüber, ob Transformers oder Jean-Claude Van Damme Filme die besseren sind, weil ich glaube, das kann ich jetzt tatsächlich nicht beurteilen. Dafür liegt mir an beiden hängt jetzt mein Herz nicht, muss ich sagen.
Ich habe ein totales Totschlagargument im wahrsten Sinne des Wortes. Jackie Chan, sind wir uns einig, das ist eine Action-Ikone? Der hat all seine Action-Stunts selber gemacht, legendärerweise. Bis 2000 hat er in 81 Filmen genauso viel Verletzungen gemacht wie in den 40 Filmen nach 2000.
Viel mehr. Also in den 40 Filmen nach 2000 hat er sich so gut wie gar nicht mehr verletzt. Und wenn ihr mal auf seine Wikipedia-Seite schaut, in den 81 Filmen vorher hat er sich andauernd verletzt. Also da war viel mehr Risiko, da war viel mehr Action, da war viel mehr Adrenalin, da hat er sich viel mehr getraut.
Ihr wisst aber schon, dass er einfach älter geworden Filme. Ist, der arme und Mann. Also vielleicht
dürfen wir aussprechen, danke.
Wir versuchen mal ein bisschen kurz zu hören, ob die gegnerischen Teams ihre Sätze zu Ende gesprochen haben, bevor wir da reinreden. Und dafür kriegt ihr für mich, kriegen jetzt alle insgesamt noch mal eine halbe Minute drauf, die ich euch jetzt unterbrochen habe. Bitteschön.
Ich war eigentlich schon dann am Ende. Also klar, er ist älter geworden, aber die Filme sind damit auch schlechter geworden. So. Und also mir fällt kein Jackie Chan-Film nach 2000 ein, der irgendwie gut war. Und das heißt nicht, dass man im Alter nicht noch gute Filme drehen
aber
kann.
Aber ihr macht jetzt den Erfolg oder beziehungsweise die Qualität des Films daran fest, ob der Schauspieler sich dabei verletzt hat.
Das ist ein Indiz, ja.
Okay, dann kommen wir vielleicht tatsächlich nicht auf einen Nenner.
Wenn die Qualität des Filmes davon von einem Schauspieler, das im ganz Hollywood abhängt und wie oft der sich verletzt, dann weiß ich jetzt nicht, ob das für die Filme von vor 2000 spricht, wenn die dann alle schlecht werden, sobald Jackie Chan älter geworden ist.
Ja, es ist ein Indiz. Eins von, das war jetzt relativ weit hinten in unserer Liste, haben wir in den letzten 10 Minuten noch ein paar andere genannt. Das ist vielleicht nicht das Wichtigste, aber es ist noch ein weiteres.
So, ja, das war jetzt das Debate Battle und wir fangen mal mit der B-Note wieder an. Ich muss sagen, es war jetzt am Ende doch ein bisschen häufiger so, dass das Fangirl Squad den anderen ein bisschen öfter ins Wort gefallen sind, aber ich hatte dann auch den Eindruck, dass das Weckler die Argumente eigentlich schon zu Ende formuliert hatte. Da kam dann auch gar nicht mehr so viel. Also es war auf jeden Fall ein bisschen hitziger, ein bisschen energiegeladener, das finde ich eigentlich insgesamt schon ganz gut. Was die Präsentation und die B-Note angeht, auch das darf gerne so weitergehen von meiner Seite aus.
Ich muss hier glaube ich gerade mal auf dein Briefing vom Anfang zurückgreifen. Ich habe das Gefühl, wir sind in eine gewisse persönliche Richtung schon ein bisschen abgedriftet. Hier gab es auch mal so Vorwürfe, das macht ihr jetzt ja schon wieder, das haben wir ja beim letzten Mal und so weiter und so fort. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr bei den Fragen, bei den Diskussionen bleiben. Außerdem habe ich das Gefühl, ihr wollt euch irgendwie, ihr wollt auf einen Konsens kommen. Das ist nicht dieses Format. Hier geht es darum, den anderen aufzuzeigen, wo die Fehler liegen. Und ich habe das Gefühl, da könnte es noch ein bisschen mehr zur Sache gehen. Geht doch einfach über den anderen weg. Ihr müsst uns überzeugen, nicht eure Gegner. Ja, also ich weiß nicht, ob euch das hilft, aber ich habe so das Gefühl, hey, ihr seht das anders als wir. Hey, aber Mist. Also hey, traut euch mehr zu. Ihr habt ja gute Stichpunkte gemacht. Ich glaube, das könnte noch ein Tick stärker ausformuliert werden. Es ist manchmal wurden so Punkte in den Ansätzen, sind die so ein bisschen stecken geblieben. Die Jackie Chan-Anekdote. Ja, was heißt das denn? Wofür steht das denn? Was heißt das denn für den Actionfilm? Es ist so ein bisschen so das Ding. Es bleibt manchmal so in Stichpunkten statt in schlagkräftigen Argumenten. Das ist nur mal so als kleinen Hinweis. Aber damit gehen wir in die A-Note, würde ich sagen.
Ja, also da hat mir der Pitch vom Fangirl Squad ein bisschen besser gefallen. Da kam einfach ein bisschen mehr inhaltlich. Da kam von Weckler nur, dass das die Ikonen alle daher stammen aus vor 2000 und dass um 2000 der Zenit überschritten war und das war so der Pitch. Bei den anderen kamen Frauen, POC, hinter der Kamera, abgeschlossen versus immer noch am Laufen und die optische Präsentation ist natürlich besser. Das waren schon 2, 3 Punkte mehr, was die Präsentation angeht. In der offenen Diskussion war es dann auch so, dass ich am Anfang dachte, oha, alle Argumente oder Punkte, die das Team Weckler vorbringt, kann das Fangirl Squad sofort irgendwie kontern. Aber hinten raus haben sie dann einfach auch vieles liegen lassen. Also zum Beispiel den genannten Fury Road hätten sie gerne in der Diskussion noch 2, 3 Mal bringen können, weil das ja eindeutig der allerbeste Actionfilm aller Zeiten ist. Deswegen wundert es mich, dass das nicht genannt wurde. Auch John Wick wurde überhaupt nicht genannt. Gerade was Action angeht, einer der prägesten Filme der letzten Jahre, wurde einfach verschenkt. Während auf der Weckler-Seite natürlich schon sehr viele starke Argumente kamen, so mit den Wurzeln der genannten Filme von nach 2000, die schon vorher waren, dass Action eigentlich bedeutet, dass eben nicht viel mehr passiert, außer eben Adrenalin und Verfolgungsjagden und Krachbumm. Das wurde wiederum dann ganz gut von meiner Meinung nach gekontert, dass es eben sowas wie Fast and the Furious und Transformers gibt. Das konnten die Weckler-Leute nicht so ganz irgendwie da entkräften, weil sie sich da selber auch so ein bisschen widersprochen haben. Entweder es war ihnen zu schlecht, dann mit Transformers und Fast and the Furious, dann wiederum hieß es aber, Action darf nicht zu tiefgreifend sein. Das hat sich für mich nicht so richtig logisch erschlossen. Jackie Chan hätte man wirklich noch mal ein bisschen genauer beleuchten müssen. Die reine Aussage, dass er sich häufig verletzt hat, reicht da nicht, um jetzt irgendwie erst über die Qualität von Actionfilmen zu sagen. Vor allem, weil das Fangirl Squad das mit dem Alter ja auch gut begründet hat. Und Leute wie Tom Cruise verletzen sich jetzt auch noch bei Mission Impossible, mehr denn je. Also ich glaube, das Thema Stunts hätte man einfach noch mal ein bisschen besser von beiden Seiten präsentieren können, meiner Meinung nach, weil das ja damit ja auch irgendwie Action steht und fällt, und das Thema CGI wurde kaum angegangen, so gegen Practical Effects, was für mich auch wichtig ist bei Actionfilmen. Da wurde meiner Meinung nach einfach auch viel verschenkt. Am Ende muss ich sagen, ist es fast ausgeglichen gewesen für mich dann. Aber dieses Auskontern der Gegenseite von Fangirl Squad hat mich dann dazu jetzt gebracht, dass ich wieder Fangirl Squad dieses Mal nur so einen Hauch besser fand, weil sie mehr auf das an Kräften noch eingegangen sind als Weckler. Aber es war für mich dieses Mal wirklich, wirklich schwer.
Sehe ich ähnlich, und ich glaube, dass ich dir ein bisschen mehr widersprechen muss, als wir es sonst machen. Denn genau, es wurde sehr viel angedeutet, es wurde sehr viel verschenkt, das sehe ich auch so. Worauf sich aber die Weglisten immer wieder bezogen haben im Kern, und ob sie es, wie sie es dann ausdiskutiert haben, ist nochmal eine andere Sache, ist dieses Ding, dass das eine spürbare Action ist, in die ich reingezogen werde. Das war ein starkes Argument. Und dass es halt auch irgendwie ganz stark darum geht, dass in dieser Zeit sehr viel gesetzt wurde. Und das wurde dann ausformuliert mit sozusagen den ikonischen Actionfiguren. Das war relativ am Anfang, wurde dann gekontert mit so etwas wie MCU und so weiter, was auch sehr, sehr stark gewichtet hat. Aber ich fand das schon ein sehr starkes Argument, dass fast jedes Beispiel des Fangirl Squads auf eine Zeit vor 2000 zurückgeführt werden konnte. Also es ist interessant, weil natürlich konnte das Fangirl Squad hatte sozusagen als großes Argument eine Aktualität, was sowas wie Diversität angeht, was visuelle Gestaltung angeht, oder natürlich auch ein offenes Ende. Andererseits hast du natürlich, wenn du historisch argumentierst, hast du ganz viel Ursprünge, und das fand ich schon ein sehr starkes Argument. Und das, was dann immer wieder rausgearbeitet wurde, war dann so dieses, ja, hier sind diese Helden, die waren sofort ikonisch, die brauchten nicht so viele Filme, und es war eine pure Action. Und ich fand auch den Konter, dass es die reine Action, die pure Action nicht gibt, sehr, sehr stark. Allerdings, und da gebe ich dir auch recht, Lara, hätte ich da, glaube ich, stärkere Beispiele nach 2000 irgendwie gebraucht. Ja, natürlich, das war jetzt kein starkes Gegenargument, dass Transformers oder Fast and the Furious keinen guten Ruf haben, das ist bekannt. Es wäre interessanter gewesen, da konkrete Gründe für zu hören. Das CGI hätte man stärker auseinandernehmen können. Ich fand es auch sehr, sehr schwierig. Ich finde aber, dass ich am Ende das Gefühl habe, klarer zu wissen, was vor 2000 passiert ist, dass sie eine Action war, die spürbarer war. Und das heißt nicht, dass die nicht 2000 stattgefunden hat, aber ich habe es kaum gehört. Ich fand, die Filme, die da genannt wurden, haben sehr große Qualitäten. Aber was dieses Action-Element, und darauf bezieht sich die Frage, angeht, fand ich tatsächlich vor 2000 stärker. Und da muss ich dir leider widersprechen. Für mich geht der Punkt an den Achtungserfolg im Weckler. Mhm.
Dafür machen wir das ja, dafür sind wir auch zu zweit, damit wir auch da irgendwie einen fairen Ausgleich haben. Und deswegen haben wir ja auch gesagt, das letzte Wort hat immer eine andere Person, damit es auch schön fair bleibt. Und dadurch ist es ja jetzt noch umso spannender für die nächste Runde. Die jetzt wird's nämlich kreativ, und da bin ich schon sehr gespannt. Und da knüpfen wir quasi nahtlos an in unserem Main Event, der Pitchfest, an das Argument von eben mit dem MCU. SuperheldInnen-Filme sind natürlich wirklich das Ding, das prägende Ereignis der letzten 15 Jahre mindestens im großen Mainstream-Kino. Und deswegen wollten wir jetzt von unseren beiden Teams einen Pitch haben, was ein guter deutscher SuperheldInnen-Film wäre. Und da fängt jetzt wieder, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, das Team Achtungserfolg im Weckler an. Richtig, Henning?
Richtig, richtig.
Gut, und es geht los.
Stellt euch vor, Corona ist vorbei, aber die Wirtschaft liegt am Boden. Aber es ist so halbwegs Frieden. Aber aus den Scherben der Corona-Wirtschaftskrise formiert sich ein finsteres, gnadenlos pragmatisches und mit einem empathielosen CEO, übrigens endlich mal Franka Potente in einer Rolle, wo sie sich richtig austoben kann, ausgestattetes Unternehmen. Umweltverschmutzung, Seuchen, radioaktive Abfälle, das ist alles denen ihr Programm, das ist das, wo sie sich austoben, wo sie ihr Geld machen. Gegen all das stemmt sich unsere Protagonistin, die junge Ursula, gespielt von Nora Tschirner. Sie setzt sich ein für Völkerverständigung und stemmt sich gegen Umweltverschmutzung. Und wo immer das nicht ausreicht, zieht sie als Umwelt-Uschi los und rettet den Planeten. Und als sie ein paar weitere Superhelden trifft, wittert sie die Chance, die Welt ein für alle Mal vom Übel zu befreien.
Aber diese Chance wird nicht lang, denn die anderen, das sind alles junge Wilde, die wollen nicht wie sie. Das ist ein chaotischer Haufen, die eigentlich niemandem Respekt zollen, außer einem alten Poster von einem 80er-Jahre-Superhelden, dem Chairman, von dem keiner weiß, ob es ihn überhaupt jemals gegeben hat oder nicht. Und ich sage euch, ja, es gibt ihn. Es ist nämlich der mürrische Schrebergarten-Nachbar von unserer Ursula, gespielt von Ralf Richter. Und mit dem gerät sie immer wieder aneinander, zuallererst nämlich über die Heckenhöhe. 126 Zentimeter misst die Hecke, so auch der Filmtitel. Und wie jeder weiß, in der Kleingartenverordnung steht, es sind nur 125 Zentimeter erlaubt. So, es kommt, wie es kommen muss. Es stellt sich heraus, dieser Nachbar ist der Chairman und sie muss ihn jetzt überzeugen, dass er wieder in Aktion tritt als Held und die jungen Helden etwas auf Spur bringt. Denn das ist die eigentliche Geschichte. Es geht, ja, wir haben ein großes, fieses Industrieunternehmen, aber es ist eigentlich eine Geschichte von diesen zwei Menschen und von einem, der zum Mentor werden muss in einer verzweifelten Zeit. Kleiner Spoiler, als erstes geht sie einen Schritt auf ihn zu und trimmt erstmal die Hecke auf 125 Zentimeter. In den Nebenrollen haben wir noch Christian Ulmen und seine Ehefrau Heike Makatsch, die den Kleingarten als Vorstand vorstehen. Und als Regie haben wir uns Marco Kreuz-Peintner ausgesucht, weil der hat Krabat gemacht. Das ist ein sehr, sehr düsterer, visuell brutaler, starker Film. Und der hat auch bei Emmerich gelernt. Also der kann auch, wenn es sein muss, mal ein bisschen Krawall machen. Und so haben wir einen richtig explosiven Superheldenfilm, stellenweise ein bisschen düster.
Unser Film heißt Pionierprojekt, spielt demzufolge Berlin 1990. Kurz nach der Wende erwachen in vier jungen Erwachsenen, die als Kinder im selben Ferienlager in der Lausitz waren, übernatürliche Kräfte. Wir haben da einmal Tane, die Tochter vietnamesischer ArbeiterInnen, Patrice, den Sohn einer alleinerziehenden weißen Mutter mit schwarzem Vater aus Mosambik, der als Gastarbeiter da war, Peggy, deren Vater in der Partei weit oben war und Ronny, dessen Eltern nach einem Fluchtversuch im Gefängnis saßen. Sie waren als Kinder beste Freunde, verloren sich aus den Augen und treffen sich jetzt wieder, als der Whistleblower eines dubiosen Pharmakonzerns ihnen eröffnet, dass die verwirrenden Empfindungen, die sie seit einiger Zeit zu unterdrücken versuchen, medikamenteninduzierte übernatürliche Superkräfte sind, also Überbleibsel des Ferienlagers. Tane hat dabei die Superkraft, dass sie durchbohrende Worte beherrscht. Wenn sie angreift, kann sie Worte wie physisch sichtbare Pfeile verschießen. Patrice kann die Zeit wenige Sekunden lang vor- oder zurückdrehen, aber das sind genau die Sekunden, die überlebenswichtig sind. Peggy kann unangenehme Erinnerungen anderer Menschen sehen und so verstärken, dass sie darunter zusammenbrechen. Das wird cineastisch als so eine Art Rückblendenschnipsel gezeigt. Die Superkraft könnte man auch Akteneinsicht nennen. Und Ronny ist das Verbindungsglied. Er hat keine besonderen Kräfte, aber er kann zum Beispiel fühlen, was die anderen fühlen. Oder tödliche Verletzungen auf alle aufteilen, sodass sie dann nicht mehr tödlich sind. Als der Whistleblower spurlos verschwindet, sind die vier auf sich gestellt und müssen als ungleiches HeldInnen-Team zusammenfinden. Sie legen sich mit Neonazis, Immobilienhaien und Kriminellen an, ehe sie sich schließlich mit dem Pharmakonzern befassen müssen, der sie erschaffen hat.
Regie, Alexander Dresen und Oliver Lauren Rickert und das Drehbuch von Laila Stieler und Mireia Heder de Jansen. Die Besetzung wird durch ein offenes Casting festgelegt mit dem Ziel, unbekannte SchauspielerInnen zu finden und zu promoten.
Dann habt ihr jetzt 10 Minuten Diskussionszeit.
Ich kenne jetzt zwar die Biografie von jedem der Darsteller, aber irgendwie habe ich noch kein so richtiges Gefühl für euren Film. Könnt ihr das nochmal so ein bisschen auf die Essenz des Films runterbrechen und ja, dann habe ich noch eine Anschlussfrage.
Ja klar, es ist ein Film, der um die Zeit nach der Wende geht, was ja eine sehr spannende Zeit ist, in der sich Deutschland sehr viel verändert hat und der auch das immer noch aktuelle Thema aufgreift, dieser Ost-West-Konflikt, der leider ja immer noch nicht so richtig vollständig beigelegt ist. Und das vermischt er mit ganz vielen Themen, die aus der Zeit stammen, wie Kriminalität, Immobilienpreise, das Aufkommen von Neonazis und so weiter und verknüpft das halt mit diesem ungleichen Team, was sich zusammenraufen muss und ihre eigenen Probleme und die Probleme der Gesellschaft sich dabei vermischen. Das ist ungefähr so die Vorstellung des Ganzen.
Okay, also alles mal rein und dann schauen. Das ist dann auch die Methode, da Deutsch reinzubringen. So, da mal ein bisschen was, da mal, das ist noch ein Klischee, das nehmen wir noch mit rein. Hier noch Wände, da noch ein Nazi. Okay, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden.
Aber welches Genre würde euer Film bedienen? Weil das habe ich komplett nicht rausgehört.
Ich würde sagen, es ist ein Superhelden-Actionfilm.
Ein Actionfilm, alles klar. Also doch eher auch oberflächlich gesehen. Ich denke, dass wir dann deutlichen Vorteil haben, weil wir halt auch die nicht so viele Themen reinmixen, sondern uns halt auf den Umweltaspekt tatsächlich dann beschränken und halt auch eine klare Message halt einfach schicken. Und ich glaube auch in dem Zusammenhang, dass halt, keine Ahnung, wir haben überlegt, machen wir eine Komödie draus, machen wir einen Actionfilm draus. Ja, Komödien sind zu beliebig, zu austauschbar, reiten immer auf denselben Klischees rum. Gibt's in Deutschland außerdem schon. Wir wollten was mit Message, was, wo die Helden wirklich Tiefgang haben und nicht nur legendig gewordene Actionfiguren sind. Und ich glaube, das
kommt. Also die Umwelt-Uschi kam bei mir jetzt schon ziemlich als Komödie rüber, muss ich sagen.
Ja, aber das ist deine Empfindung.
Nein, gut, mal, ihr könnt natürlich sagen, ja, klare Message, begrenzt auf eine Thematik. Okay, das kann man sagen, aber man könnte auch sagen, eindimensional, während wir versuchen, sehr viele Themen da reinzubringen, die alle in der Zeit wichtig waren und auch bis heute sich wichtig durchziehen. Und deswegen ist es vielleicht etwas viel, aber es ist natürlich auch eine Komplexität, die in der Realität existiert. Und wie wir das ja eben schon hatten, auch wenn der Film Action hat, muss es nicht eindimensional sein. Es kann auch ganz viele Themen, ganz viele Lebensrealitäten aufgreifen.
Naja, also Eindimensionalität lasse ich mir nicht vorwerfen, wenn ich relativ klar auf diese zwei Ebenen doch eingegangen bin. Denn am Ende, ja, es geht um Umweltthemen und das ist auch die große Message, die man sich da mitnehmen kann. Aber es geht eigentlich um dieses Zwischenmenschliche an der Gartenhecke im Kleingartenverein. Und das ist dann auch das, wo wir uns ja an einem deutschen Klischee bedient haben, aber wir wollten eben nicht den ganzen Film vollstopfen mit hier noch eine Bratwurst und da noch eine Lederhose und hier noch ein Neonazi und hier steht übrigens eine Mauer.
Wir finden, dass die Zeit um 1990 und die Zeit nach der Wende nicht besonders gut aufgearbeitet wurde, dass es da noch sehr viele innerdeutsche Ressentiments und falsche Wahrnehmungen von Ostdeutschland, von Westdeutschen aus gibt. Wir sind ja selber auch ein quasi gemischt aufgewachsenes Team. Ich bin im Westen Deutschlands aufgewachsen, Lena im Osten. Und wir finden, dass es gerade, was das angeht, noch sehr viel falsche Wahrnehmung gibt, die wir sehr gerne mit diesem Film natürlich sehr viel facettenreicher darstellen würden.
Das mag durchaus richtig sein, aber das alles mit einem Superheldenfilm ändern zu wollen, ist ein ganz schön ambitioniertes Projekt, finde ich.
Ja, trauen wir uns zu.
Viel Erfolg, sind schon ganz andere gescheitert.
Aber was ist denn jetzt, also was ist denn euer Film, also die Message, die da, also wie kommt dieser Kleingartenverein mit der großen globalen Geschichte zusammen?
Das ist ja gerade das Schöne an einer Geschichte, der man folgen kann, wo man eben nicht aussteigt, weil halt so viele verschiedene Handlungsstränge, so viele verschiedene Themen behandelt werden, sondern wir haben ganz klar zwei Handlungsebenen, wir haben einmal das kleine im Kleinen mit dem Gartenverein und wir haben einmal das Große in den Umweltthemen und ich denke, das lässt sich gut nachvollziehen und das ist, natürlich kann man immer die Moralkeule schwingen, indem man all die großen Themen der Welt in eine einzige Sache schmeißt und sagt, wenn du nicht alle Themen gleichwertig behandelst, dann bist du unterlegen, sondern wir konzentrieren uns einfach, wir machen einen schönen Film, wir haben auch aus meiner Sicht deutlicher uns Gedanken gemacht, wie dieser fertige Film aussehen wird, was ich bei euch auch extrem vermisst habe, dass ihr keinerlei Vorstellung hattet, wer in den Rollen ist, was das für Menschen sind, wie die besetzt sind. Ihr habt die Figuren gut ausgearbeitet, aber ihr habt auf jeden Fall keine Besetzung und auch keinerlei Regie und dergleichen mitgegeben und ich habe einfach da kein stimmiges Bild im Kopf, sondern ich sehe bei euch einen Flickenteppich, der einzig und allein dadurch entstanden ist, was man denn an großen...
Schön, aber die Umweltbewegung ist natürlich auch eine sehr große Keule, die ihr da gerade schwingt und ein Komplex, zu dem man häufig mal sagt, na klar bin ich für Umweltschutz, klar müssen wir mehr für die Natur tun und gerade nach Corona, das muss uns irgendwie glücken. Mir kommt es so vor, als würdet ihr einfach einen Film machen, der sagt, Umweltzerstörung ist blöd, und die Umwelt-Uschi kommt und kämpft dagegen. Wie geht ihr denn mit diesen komplexen Themen überhaupt um?
Also tatsächlich finde ich das gar nicht so verkehrt, wenn man auf ein einzelnes Thema sich konzentriert, weil ich weiß ja nicht, wie es dir geht, wie viel du neben Gender quasi noch als Themen für dich entdeckt hast, aber letztendlich machst du ja auch einen Podcast, der über Gender geht und nicht über 30 andere Themen. Und ich finde es ganz schön, wenn man einem Thema dann bleibt und halt einfach sich auf den konzentriert, weil, sind wir mal ehrlich, ganz viele Filme, die in der Geschichte der Menschheit halt einfach gut waren.
Ja, aber wie geht ihr konkret mit dem Thema Umweltschutz um? Also worum geht es euch konkret, außer dass ihr jetzt sagt, Umweltzerstörung ist scheiße? Das ist ja auch etwas plakative, eindimensionale Message.
Ja, aber das ist auch genau das, was ein guter Superheldenfilm braucht. Also keine zu komplizierte Message, keine 8 Handlungsebenen, keine zu vielen Stränge, ein aufs Wesentliche reduzierter mit einer positiven Message. Mehr braucht es eigentlich nicht. Das sind ganz einfache Zutaten.
Ich würde sagen, dann haben wir aber das schönere Superhelden-Team.
Wenn ich da nochmal drauf eingehen kann, auf Moralkeule und zu viele Themen und so. Also es ist keine Moralkeule, wenn man sagt, es gibt so derzeit und es gibt generell verschiedene Menschen mit verschiedenen Lebensrealitäten in Deutschland, und man versucht, so viele wie möglich von denen einzubringen, weil das ist jetzt nicht so, dass wir uns die exotisch ausgedacht haben. Das sind alles Beispiele von Biografien, die es gibt. Bei der Umwelt Ursula sehe ich da jetzt irgendwie wesentlich mehr so ein sehr plattes Klischee, so ein bisschen Greta Thunberg inspiriert, als irgendwie wirklich die Frage, welche Beispiele aus der Gesellschaft kann man denn abbilden, damit man eben die Gesellschaft in ihrer Diversität abbildet und das reinbringt?
Ja, nochmal zurück. Dieses Briefing war ein Superheldenfilm. Und noch nicht mal einen sehr guten, sondern einen guten. Also einen, ich übersetze das mal, einen okayischen. Und ich glaube, da ist man mit zu vielen Themen dann doch irgendwie entweder dabei, dass man es genial hinkriegt, was ich euch wünschen würde in dem Fall, und dann ist es ein super Arthouse, ich weiß nicht was Film, oder dass man eben in einem belanglosen, ja, wie Dominik schon gesagt hat, Flickenteppich am Ende endet und es eigentlich keinen groß interessiert.
Also wir haben nicht die Vorgabe so wahrgenommen, dass der Film irgendwie okayisch und belanglos sein soll. Wir haben guter deutscher Superheldenfilm gelesen, und also wenn man einen Film macht, der irgendwie keine Message hat und keine tieferen Ebenen, warum soll man den Film überhaupt machen? Warum soll man die Geschichte überhaupt erzählen, wenn es nicht darum geht, damit mehr rüberzubringen? Dann kann man Kunst auch einfach ziemlich vergessen, wenn es nicht um mehr geht als nur die reine Geschichte und die reine oberflächliche Action.
Na, von belanglos war ja nie die Rede.
Aber tatsächlich würde ich auch drauf nochmal eingehen, die Aufgabe war ja, einen Film wirklich zu kreieren, und was mir bei euch eben komplett fehlt, ist, dass ihr ein Bild zeichnet, wie dieser Film aussieht. Also ihr habt jetzt ein gutes Konzept, vollgestopft, also tatsächlich, wenn ich sage gut, bin ich der Meinung, dass es ein wenig vollgestopft ist, meine persönliche Meinung, aber wie sieht denn euer Film aus? Also wer spielt denn die Hauptrollen? Wie ist der Film gedreht? In welchem Stil ist der aufgetan?
Wir haben Drehbuch und Regie ja eben durchaus genannt. Wir haben uns auch diesmal bemüht, hinter der Kamera möglichst viel Diversität bei den Filmschaffenden zu wahren. Und der Grund, warum wir keine HauptdarstellerInnen haben, ist natürlich, dass wenn zwei der ProtagonistInnen einmal eine Wirtdeutsche ist und einmal ein junger schwarzer Deutscher, dann kennen wir leider in Deutschland im Moment keine großen Stars, die wirdeutsch sind oder schwarz, weil es daran liegt, dass der deutsche Filmmarkt einfach wahnsinnig weiß ist und solche Menschen nicht in die vorderste Starriege vorlässt. Und deswegen konnten wir keine Leute casten, sondern möchten das Ganze mit einem offenen Casting machen, was wir auch gesagt haben.
Ja, ist aber, stelle ich mir schwierig vor, bei einem Superheldenfilm, wo es ja wirklich um die Figuren, um die Menschen, also um diese eine Person geht explizit. Also da
ich glaube, dass da draußen hervorragende deutsche SchauspielerInnen sind und auch schwarze SchauspielerInnen, dass wir dadurch die größten Chancen haben, sie ins Scheinwerferlicht zu bringen.
Puh, so, das Scheinwerferlicht geht aus. Die Diskussionsrunde ist beendet. Und wir fangen mit der B-Note an. Ja, sehr interessant. Erstmal fand ich beide Eröffnungspädoyers sehr ansprechend. Mir hat bei dem Achtungserfolg im Wegler schon tatsächlich ein humoristischer Unterton. Ich habe ihn rausgehört im Eröffnungspitch, der mir auch ganz gut gefallen hat. Ralf Richter, Christian Ulm, Nora Tschirner, für mich eigentlich ein typischer Comedy-Cast. Bei dem Fangirl-Squad hat mir besonders die ausdifferenzierten Charaktere sehr gut gefallen. Es wurde sich sehr viel Gedanken zu Superkräften gemacht, wie die eingesetzt werden. In der Diskussion muss ich sagen, haben irgendwie so einen interessanten Diskussionsansatz gewählt, indem sie immer wieder gesagt haben, das und das habt ihr nicht, was wir haben, haben wir ja schon gesagt. Und irgendwann wusste ich es aber auch nicht mehr. Und das, es hatte für mich so ein bisschen so eine kleine Ablenkungsstrategie. Es wurde sehr viel geschossen und wenn bei den eigenen Sachen nachgehakt wurde, wurde es auch ein bisschen abgelenkt. Also ich hätte, vielleicht möchte ich Achtungserfolg im Weckler gerne nochmal einen Politikfilm oder sowas pitchen lassen, weil ich habe das Gefühl, die wissen, wie das läuft. Und damit gebe ich ab an Lara.
Also rhetorisch definitiv hat Weckler viel ausgepackt, um hier nochmal aufzudrehen. Ich fand beide Pitches auf jeden Fall für sich stehend auch interessant. Ich würde beide Filme erstmal auch angucken. Bei Weckler war es natürlich schon spannend, wie viele Gedanken sie sich bei jeder einzelnen Besetzung gemacht haben, bis in Regie und so weiter. Fand es auch gerade bei der Regie interessant, dass sie gesagt haben, dass sie jemanden genommen haben, der sowohl bei Roland Emmerich gelernt hat, was ja schon bombastisch und groß inszeniert ist, was man bei so einem Superheld in den Filmen häufig erwartet, aber gleichzeitig auch düster. Und da habe ich mir dann gleich gedacht, ob das vielleicht dann richtig ist, weil wir wissen ja jetzt gerade schon, dass düster so nicht unbedingt die SuperheldInnen-Filme sind, die gerade so totale Klassenschlager sind. Aber ich fand es eine spannende Idee, so das so zu machen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Pitch war auch für mich eher eine Komödie, weswegen ich dann später schon ein bisschen gestutzt habe. Bei Fangirl Squad habe ich nach 5 Minuten gedacht, okay, deutsche Power Rangers oder Captain Planet. Aber das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Ich mochte ja auch den letzten Power Rangers-Film sehr gerne, deswegen fand ich das interessant. Da hätte ich mir natürlich noch ein bisschen gerne gewünscht, dass Regie ein bisschen mehr begründet wird, warum jetzt dieses Regie-Team gerade dafür geeignet ist, sowas zu machen oder warum es überhaupt diese beiden Personen gewöhnt werden, abseits davon, dass es halt irgendwie möglichst ausgeglichen waren. Aber das offene Casting ist natürlich auch später dann in der Diskussion, kommen wir gleich nochmal drauf, natürlich ein total spannender Ansatz. Also wie gesagt, ich würde beide Filme gerne sehen mit einem großen Budget. Wir werden diese Folge an das Medienboard schicken und die sollen das mal machen.
Dann kommen wir zur A-Note. Ich fand es eine sehr, sehr, wie nennt man das? So eine Bandsalat-Diskussion ein bisschen. Also es wurde sich ganz schön oft widersprochen. Wie gesagt, ich hatte beim Achtungserfolg wirklich das Gefühl, dass ich da eine Comedy bekomme. Die Umwelt-Uschi von Nora Tschirner mit Christian Ulm und Ralf Richter. Neben der Regie, die dann natürlich dagegen gesprochen hat, war das für mich doch ein bisschen klamaukig. Fand das zwar stark, dass das Thema stark gesetzt war und dass es da so eine auch eine Charakterdynamik gab, aber am Ende wurden so Fragen, die vom Fangirl-Spot gestellt wurden, wie, ja, aber was, wie konkret macht ihr das denn? Was ist denn jetzt euer Umweltansatz? Einfach nicht beantwortet. Also zumindest am Anfang mal kurz erwähnt, aber so richtig in die Tiefe ist es dann nicht gegangen. Hingegen hat mir das Pionierprojekt wesentlich stärker gefallen. Der größte Kritik daran war, dass es ein großer Flickenteppich ist und das schwierig wird, das alles unter einen Hut zu bringen. Ja, kann man dem vorwerfen. Vielleicht wäre es als, sage ich mal, als Franchise dann besser aufgestellt, wenn jeder Charakter sich mit vielleicht etwas langsamer etablieren darf und so weiter. Nichtsdestotrotz fand ich ein sehr, sehr starkes Argument beim Pionierprojekt, dass das Ganze halt in den 90ern stattfindet. Eine wahnsinnige Umbruchzeit, in der das gesamte Land eine Identitätsstörung hat und da sind dann Jugendliche, die selber in der Identitätskrise stecken, dann noch mit einer Superkraft, jeder für sich nochmal eine andere, also verschiedensten identitätsstiftenden Problem konfrontiert in dieser Zeit, fand ich tatsächlich einen sehr starken Pitch. Ich fand die Superkräfte super und die Charaktere. Die Kritik, dass es zu viel sein könnte, ich sag mal ganz ehrlich, das ist Imaginationssache. Man kann sich vorstellen, es ist zu viel. Ja, kann man sich leicht vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn es gut gemacht ist, kann es funktionieren. Für mich geht der Punkt an das Fangirl Squad.
Ich muss sagen, ich fand das Setting und die Ausgangslage beim Weckler-Film deutlich reizvoller mit der postapokalyptischen Wirtschaftskrise und dem Umweltaspekt als mal wieder einen Post-Wende-Film, das ist aber was Persönliches. Ich muss auch sagen, die Superkräfte fand ich spannend, aber was die dann damit machen, fand ich dann wieder so ein bisschen, naja, auch, also da muss sich Weckler auch Dirk wirklich zustimmen, das wird dann alles so ein bisschen abgehakt. Da hätte ich mir gewünscht, dass eine Sache, ein hauptantagonistisches Ziel da wäre, entweder die Nazis oder der Pharmakonzern und nicht alles so ein bisschen. Das verfasert dann natürlich schon so ein bisschen. Da ist dieses Argument mit dem auf ein, zwei Kernelemente sich zu beziehen, schon stärker. Aber, und das hast du auch schon angesprochen, die Frage, wie kommen die zwei Dimensionen zusammen und wie macht man das mit dem Umweltschutz eigentlich, das wurde leider nicht wirklich, also nicht mal im Ansatz richtig beantwortet für mich. Es ist schade, weil ich würde es wirklich gern wissen, wie diese zwei Ebenen zusammen, weil also gerade dieses mit der Kleingartensache, das ist schon wirklich was sehr Deutsches und das Deutsche ist da natürlich schon noch ein bisschen, auch wenn es etwas geschärfter ist, noch ein bisschen stärker rauszuspüren. Das heißt aber nicht, dass es automatisch der bessere Film dann wäre, weil natürlich sowas wie Nazis auch sehr deutsch sind und auch natürlich die Nachwendezeit sehr deutsch ist mit sehr spezifischen Sachen und dieses immer wieder Berufen auf das Simplere und das Klarere, das hat sich bei mir irgendwann auch abgenutzt. Da fehlte mir dann wirklich irgendwann mal noch diese Beantwortung dieser Fragen, während das Fangirl Squad die Kritikpunkte der anderen Seite immer relativ gut auskontern konnte. So. Also gerade die Sache mit dem fehlenden Stardom und dem offenen Casting, das fand ich sehr gut gekontert. Nicht nur dadurch, dass es halt hieß, ja, die gibt's halt einfach noch nicht und wir wollen diesen Film dazu nutzen, gerade als Teenager-Film ist es ja auch gut, sondern dass es eben auch diese Lebensrealitäten damals gab, so dass das eben kein willkürlicher Flickenteppich war, sondern dass es wirklich diese Leute gab, die GastarbeiterInnen und so weiter und so fort und dass das natürlich noch viel zu selten auch in diesen Nachwendefilmen porträtiert wurde. Das war für mich dann am Ende das Killer-Argument, was den Schlusspunkt gesetzt hat. Man hätte auch natürlich sagen können, auch so jemand wie Tom Holland als Spider-Man war jetzt vorher nicht wahnsinnig bekannt und wurde auch super schnell zum Star. Also auch da hätte man nochmal was machen können, aber das hat es gar nicht gebraucht. Also bei mir war es am Ende dieses Mal doch ein bisschen eindeutiger, auch wenn ich mich jetzt leider zum dritten Mal wiederhole und es klingt immer so ein bisschen doof, wenn man das macht, aber für mich war auch hier das Fangirl Squad besser. Also ich hoffe, ihr legt mir das jetzt nicht falsch auf mit irgendwelchen Sympathien. Für mich waren einfach wirklich die Argumente hier ein bisschen stärker.
Es steht also 2-1 fürs Fangirl Squad. Wir sind am Ende der Hauptrunden angekommen. Das Ziel sind, wie gesagt, 4 Punkte. Und um die zu erreichen, steigen wir jetzt direkt ein in die Blitzfragerunde. Also nochmal ganz kurz zur Erklärung. Wir werden gleich Fragen stellen, die beiden Teams noch gar nicht gehört haben. Das heißt, sie konnten sich nicht darauf vorbereiten. Außerdem müssen sie auch noch in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum diskutieren. Wenn ihr die Fragen hört, wird jedes Team also ihre Antwort nennen. Das Teammitglied, das die Antwort genannt hat, wird eine erste Diskussionsrunde von 20 Sekunden diskutieren. Dann ist das andere Team dran. Und dann muss das jeweils andere Teammitglied mit einer zweiten 10-sekündigen Runde nachlegen. Das klingt alles recht komplex, ist es eigentlich gar nicht, denn wir fangen jetzt einfach mal an mit der ersten Frage. So, in Zeiten von Corona, man ist ja so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man hat weniger Menschenkontakt, man vereinsamt so ein bisschen. Aber es gibt Freunde, die kann man umarmen, mit denen kann man alles machen, die ganze Zeit, ob Corona oder nicht. Und deshalb lautet unsere Frage, welcher ist der oder die beste imaginäre Freund oder Freundin in einem Film?
Totoro.
Totoro bei Dominik.
Fangirl Squad, jetzt müsst ihr nachziehen.
Ja, der Volleyball aus Castaway.
Der Volleyball aus Castaway beim Fangirl Squad, von der Lena genannt. Und das heißt, der Dominik fängt an mit 20 Sekunden Totoro.
Mein Nachbar Totoro, falls ihr es nicht kennt, ein schöner japanischer Film vom japanischen Disney Miyazaki. Keine Handlung, kein zentraler Charakter, kein Antagonist, überhaupt gar nichts, kein Ende, kein Beginning. Einer der besten Filme aller Zeiten. Totoro ist für die beiden Kinder ein Kuscheltier, was ihr wahrscheinlich schon öfter gesehen habt. Einfach ein guter Freund, ein schönes Wesen.
Ja, der Volleyball, also Castaway mit Tom Hanks. Tom Hanks strandet auf einer einsamen Insel und alles, was ihm Gesellschaft leistet, ist der Volleyball, dem er irgendwann ein Gesicht malt. Und das ist natürlich ein besonders gutes Beispiel, weil es im Prinzip eine blanke Fläche ist, auf der er all das projizieren kann, was ihn eigentlich umtreibt. Und deswegen kann dieser Freund einfach alles sein und deshalb ist er ein sehr guter imaginärer Freund.
Der Volleyball kann vielleicht alles sein, aber wenn ich ihn anschaue, dann werde ich depressiv. In der Situation ist es einfach so, Totoro, da geht die Farbe los, da geht die Sonne auf, da fühle ich mich gut, da sind die Kinder irgendwie glücklich, da mehr brauche ich nicht.
Wer beim Volleyball depressiv wird, hat einfach nicht genug Fantasie.
Okay.
Ich lasse das jetzt durchlaufen.
Es waren doch nur 10 Sekunden, das waren die längsten 10 Sekunden meines Lebens.
Also, manchmal sind 20 Sekunden sehr kurz und manchmal sind 10 Sekunden sehr lang. Beides haben wir in dieser Frage gemerkt.
So,
Während bei der Totoro-Frage erstmal lange überhaupt nichts kam, was als Argument zählt, sondern erstmal nur beschrieben wurde, was überhaupt los ist, da hieß es nur, er ist ein Kuscheltier und ein guter Freund. Zwei sehr gute Argumente, aber sie kamen sehr spät. Beim Volleyball wurde gleich sofort argumentiert, blanke Fläche, Projektionsfläche, eigentlich so ein sehr gutes Ding. Guter Counter aber mit depressiv und dass Totoro eher was Positives hat, sehr stark. Und dann wurde nur noch ein Satz gesagt, zu wenig Fantasie. Der Punkt geht für mich ohne weiteres Rundrennen an Totoro.
Aha, ja, tatsächlich bin ich mir gar nicht so klar da. Ich muss nämlich sagen, ja, sowohl die zweite Runde im Fangirl-Squad als auch die erste Runde beim Achtungserfolg waren so ein bisschen verschenkt. Beim Achtungserfolg hat Dominik einfach zu lang gebraucht, um dahin zu kommen, warum das ein toller Freund ist. Und Judith hätte einfach mehr sagen können. Aber egal, ich fand das Argument mit der Projektionsfläche halt sehr stark, weil das eine Projektionsfläche halt erstens dein Inneres widerspiegelt und zweitens der Vorwurf, dass es einen depressiv machen kann, ja, aber es ist eine Projektionsfläche. Also es verstärkt dein Gefühl. Wenn du dich schlecht fühlst, fühlst du dich schlecht. Wenn du dich nicht schlecht fühlst, dann nicht. Wurde allerdings nicht so diskutiert, das gebe ich zu. Jürgen hat den Totoro schon auch sehr, sehr gut gewandelt. Also das wurde wirklich zu einem, da geht die Sonne auf, den kann ich jedem Kind auch an die Hand geben. Das fand ich tatsächlich ein starkes Argument. Imaginäre Freunde sind für Kinder auch sehr wichtig. Ha, ich finde es tatsächlich sehr schwierig. Ich glaube, ich gehe dann einen Tick mit dir mit, Lara. Damit geht der Punkt an Achtungserfolge weg. Es steht 2-2. Und Lara, ich glaube, du hast noch eine Blitzfrage.
Ja, die zweite Blitzfrage geht auch hier wieder auf ein voriges Thema in diesem Match ein. Denn es geht natürlich wieder um SuperheldInnen und ich frage jetzt mal ganz konkret auf den Tisch, wer ist besser, Wonder Woman oder Black Widow? Feuern Sie jetzt.
Wir sagen Wonder Woman. Okay.
Das heißt Wonder Woman beim Wegler.
Dann sagen wir Black Widow, ich glaube. Wir waren kurz davor, das sowieso schon also zu tun, genau.
Die Wonder Woman, nicht nur ein fantastischer Film von einem weiblichen Regisseur, sondern auch eine Heldin, die über Jahrhunderte, Jahrtausende ist. Es ist eine, glaube ich, griechische Göttin, die jetzt nur in der Neuzeit aufgewachsen ist. Also letztendlich, wenn es eine Superheldin gibt, die es jemals gab, dann sie. Moralisch absolut integer, eine Ikone der Weiblichkeit, eine Ikone der Menschheit. Indiskutabel, einen Sieg.
Ja, Black Widow ist in den Avengers die einzige, die keine übernatürlichen Superkräfte hat und trotzdem kann sie locker mit den anderen mithalten. Außerdem ist sie das moralische Rückgrat der Avengers, steht zu ihren Fehlern, lernt daraus und ist generell sehr greifbar oder sehr toller Charakter.
Ja, du hast gerade eigentlich das Argument selber schon gegeben, sie hat überhaupt keine Superkräfte, deswegen ist Black Widow für mich raus. Wonder Woman hingegen, sie personifiziert diese ganze Superhelden-Idee, die ja so ein bisschen aus diesem amerikanischen, wir können das, wir schaffen das, wir können alles rauskommt.
Wonder Woman hat einen Film, der sehr gelungen ist, ist ihr Auftritt im Gesamtfranchise, ist allerdings nicht so gut, während Black Widow, auf Black Widows Film müssen wir jetzt leider noch warten, aber Black Widow spielt im ganzen MCU eine tragende Rolle in den Captain America Filmen.
Oh, schwierig.
Also ich möchte mal kurz sagen, das war jetzt wirklich super von uns allen, oder?
Super, heldenmäßig super.
Also genau. Mal allgemeines großes Lob in die Runde. Ihr habt super schnell geschossen, ihr habt mega, ich kam kaum hinterher mit dem Notieren.
Ja, also ich fange mal an. Also was ja immer interessant ist, ist, was wenn man MCU und DC vergleicht, dann gibt es ja so diese Kernflaw-Formel, dass man sagt, DC, das sind Götter und Marvel, das sind Menschen. Und das ist ja so ein bisschen das, was jetzt hier auch rauskristallisiert wurde. Wonder Woman, eine alte Göttin, die sich durch die Zeit kämpft, die für tolle moralische Werte steht, die super, super Kräfte hat. Ich muss sagen, ich fand Black Widow einfach ein sehr, sehr nachvollziehbarer, spannender Mensch. So mit moralischen Seiten, mit Teamfähigkeit und so weiter und so fort. Somit wurden eigentlich relativ spezifisch für die Lager genau diese Argumente als Stärken hervorgehoben. Ich fand allerdings dann am Ende, glaube ich, doch Wonder Woman einen Tick stärker. Lara?
Das ist interessant, weil mir geht's anders. Die ersten beiden Runden waren wirklich ausgeglichen. Ihr habt, also beide Seiten haben genau gleich viele richtig starke Argumente genannt mit der weiblichen Regisseurin, die Göttin, moralisch integer, Ikone. Auf der anderen Seite keine Superkräfte und trotzdem kann sie mithalten. Moralisches Rückgrat, selbstkritisch und Entwicklung. Das ist schon echt, das war wirklich, da konnte noch keins von den beiden Teams irgendwie an den anderen vorbeiziehen. Und in der zweiten Runde, muss ich sagen, war für mich das Fangirl Squad deswegen ein Ticken besser, weil das Argument, dass Wonder Woman die amerikanische Idee verkörpert, das hat für mich nicht so ganz funktioniert. Da fehlte mir das natürlich auch die Zeit, die da eine Rolle spielt, aber das habe ich nicht verstanden, warum Wonder Woman jetzt die amerikanische Idee ist, so im Vergleich zum Beispiel hier zu Captain America, wo das viel einleuchtender ist, wo es um die Freiheit geht. Bei Wonder Woman geht es ja nicht um die Freiheit und um die Selbstverwirklichung als dass jeder alles schaffen kann. Das ist ja auch nicht Wonder Womans Ding. Deswegen, das ist so ein Detail, was bei mir dann am Ende den Ausschlag gegeben hat, weil dieses Argument mit dem Gesamtfranchise versus ein Film war dann für mich schlüssiger und nachvollziehbarer. Deswegen geht für mich der Punkt tatsächlich an Fangirl Squad, aber es war wirklich hier so dieses letzte Körnchen, mega spannend.
Damit steht es 3-2 fürs Fangirl Squad, das heißt für die nächste Frage wäre fürs Fangirl Squad schon der Matchpoint. Achtungserfolg im Weckler muss jetzt durchziehen. Und die nächste Frage lautet: Welcher ist der beste Film, in dem ein Skateboard auftaucht?
Zurück in die Zukunft.
Zurück in die Zukunft bei Achtungserfolg.
Gott, ein Skateboard.
Der Punkt ist, wenn euch nichts einfällt, geht der Punkt automatisch an Achtungserfolg im Weltkrieg.
Aber ihr habt noch ein paar Sekunden. Habt noch ein paar Sekunden.
Ich bin skateboardlos. Mein Hirn ist skateboardlos. Judith, deins?
Mir fällt auch überhaupt nichts ein. Nee, den Punkt geben wir ab und dann wird's auch spannend durchs Match, Matchball.
Wow! Sehr, sehr sportlich. Sehr sportlich. Damit steht es 3-3, obwohl es nur ein Hoverboard ist. Aber gut, im ersten gibt's auch ein Skateboard.
Denn jetzt kommt die finale Frage. Auch die natürlich irgendwo einen Bezug zu vorigen Fragen schon irgendwo vielleicht nachvollziehbar, aber ich denke, da könnt ihr beide Teams, euch fällt bestimmt was ein, denn diese Frage bezieht sich auf ein ganz großes, langes Spektrum eines Schauspielers und jetzt habe ich so lange drum herum geredet, jetzt wollt ihr natürlich wissen, worum es geht, denn die Frage lautet: Welcher ist der schlechteste Arnold Schwarzenegger-Film?
Predator.
Predator beim Fangirl Squad von Judith, wenn ich das richtig verstanden habe.
Der neueste Terminator-Film, Dark Fate.
Und Dominik hat Terminator Dark Fate.
Ja, Predator, das ist natürlich eine sehr kontroverse Antwort. Ich finde, Predator versucht einfach nur Alien an Schmodder-Alien-Ekligkeit zu übertreffen, mit krassen, gigeresken Masken. Und hat dazu halt diesen Dschungelplot, der so ein bisschen kriegsfilmartig sein soll. Und mir gibt der Film einfach überhaupt nichts und wirkt für mich wie ein Alien-Abklatsch.
Ja, es ist schade, dass dir der Film nichts gibt, weil es tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Geliebt von Menschen über den kompletten Planeten, ist einer der besten Actionfilme aller Zeiten, hat auch eine tiefe Story über Überleben. Dark Fate, wird sich kein Mensch mehr dran erinnern. Ich behaupte, dass ihr nicht mal mehr wisst, dass Arnold Schwarzenegger da mitspielt. Und ich denke, das ist ziemlich eindeutig, dass dieser Film wesentlich schlechter ist.
Und Lena hat 10 Sekunden.
Lena hat 10 Sekunden. Lena hat keinen dieser beiden Filme gesehen. Lena befindet, dass der Predator dann so relevant doch nicht sein kann, sonst hätte ich ihn ja, sonst würde ich ihn ja kennen.
Und Jürgen hat nochmal 10 Sekunden.
Also ich würde sagen, Terminator, das war mal eine gute Action-Serie, aber das Thema ist auch irgendwie wieder langsam durch. Ich komme wieder, ja, das ist ein Gag, den man irgendwann auch mal beenden muss und deswegen kann man die Serie auch ruhigen Gewissens vorzeitig beenden.
Ja. Schade. Ja. Schade, dass Lena Predator nicht gesehen hat. Das hat's für mich so ein bisschen verschenkt. Achtungserfolg und Weckler konnten in beiden Runden recht stark abliefern, warum der eigene Film sehr gut ist, warum das Gegenteil, das Gegenüber sehr schlecht ist. Für mich geht der Punkt an Achtungserfolg im Weckler.
Ich fand, beide Teams waren ziemlich schwach in der Argumentation, muss ich sagen. Also, man kann an Predator viel kritisieren, aber dass es ein reiner Alien-Abklatsch ist, naja, schwierig. Und bei Terminator Dark Fate, weiß ich nicht, da fehlten mir auch viele valide Argumente, außer dass es sich wiederholt. Ja, das mag sein, aber da hätte es noch viel mehr gegeben. Und auch das, also da kam auch in der zweiten Runde wenig Neues. Leider kam halt bei der zweiten Runde von Fangirl Squad überhaupt nichts. Außer dieses Jahr, wenn ich ihn nicht gesehen habe, dann kann er nicht so relevant sein. Das reicht mir nicht. Und deswegen, ja, der Punkt geht an den Achtungserfolg im Weckler, die damit insgesamt mit 4 Punkten gewonnen haben.
Dankeschön.
Herzlichen Glückwunsch.
Das war mal schon eher so episch jetzt.
Auf jeden Fall.
Oder? Also ich schwitze hier Blut und Wasser, wenn ich ehrlich bin. Chapeau an die Gegenseite.
Gleichfalls, ihr habt's verdient.
Ja, das war auf jeden Fall knapp und spannend.
Hättet ihr mal drauf bestanden, dass die den Punkt, wie war das? Ach nee, hättet ihr einen Skateboard-Film gemacht?
Bei Baymax gibt es dieses Mädchen, das mit den Rollen rumfährt, aber es ist halt kein Skateboard.
War ein E.T. ein Skateboard oder war da nur ein Fahrrad? Oder war das, bin ich mir sicher.
Ich bin tatsächlich sehr verwundert, dass keiner den Herkules-Film von Schwarzenegger genannt hat, weil das ist ja wohl wirklich der schlechteste Film aller Zeiten.
Ja, oder diese Comedy-Ära von Twins.
Ja, es gab auch viele schlechte Conans. Also,
ich habe in meinem Leben einen einzigen Film mit Arnold
Schwarzenegger
gesehen.
Echt?
Das war End of Days.
Ja. Krass.
Darf ich ein Geständnis machen?
Ja.
Ich glaube, bei den Schwarzenegger-Filmen, das waren jetzt die einzigen, wovon ich halbwegs wusste, wovon ich rede. Bei den meisten anderen war ich tatsächlich auch irgendwie raus.
Ja, aber genau so ist es. Man muss sich das suchen, was man irgendwie argumentieren kann. Und vielleicht hilft es ja dem Fangirl-Squad dann in der nächsten Saison, wenn sie hoffentlich dann wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Mitmachen auf jeden Fall, dass ihr dabei wart.
Ihr
habt euch wirklich redlich geschlagen.
Und jetzt möchte ich das Letztes bitte noch wissen, was jetzt ein Weckler ist. Sonst kann ich heute Nacht nicht ruhig schlafen.
Ein Weckler ist eine Semmel.
Aha, doch.
Ich habe immer gelesen, Achtungserfolg im Weglaufen und habe gedacht, na, dann kann es ja so schwer nicht werden.
Also, hier wird es natürlich jetzt weitergehen. Das heißt, Achtungserfolg im Weckler. Ihr zieht als erstes Team in das zweite Halbfinale. Dort werdet ihr entweder auf das Team Gender Chief oder auf die Tonleiter ins Glück treffen. Habt ihr da schon eine Präferenz, wen ihr lieber treffen wollt?
Naja, ich glaube, beim Gender Chief, da habe ich einen Arbeitskollegen drin. Das wird natürlich dann schon interessant. So, da ist natürlich dann auch noch eine persönliche Ebene mit dem Spiel. Gucken wir mal.
Da geht's auf die
Möchtest du den lieber platt machen oder möchtest du den lieber
ausrollen? Das lasse ich jetzt mal offen.
Sag nichts, es ist alles aufgenommen.
Und liebes Fangirl-Squad, habt ihr irgendeine Präferenz, was ihr glaubt, wer am Ende dieses Turniers auf dem Siegertreppchen ganz vorne stehen wird?
Also ich kenne von diesen 4 Leuten nur Becky und deswegen wünsche ich mir natürlich, dass Becky dabei ist.
Also, da sind wir doch sehr gespannt. Wir sehen und hören uns wieder im nächsten und letzten Viertelfinale Team Gender Chief gegen Tonleiter ins Glück. Ich bedanke mich bei allen Teams. Ich bedanke mich bei dir, Lara, für die tolle Co-Moderation.
Wie immer, sehr gern.
Und ich würde damit sagen,
we'll be back.
Good fight, good night.